Hallo, willkommen zu Folge Nummer 93 des Bilupo Podcast. Und zwar ist es eine Handy-Notizen-Folge, wie ihr außer der Reihe erkennen könnt. Also, dass das jetzt alles außer der Reihe gerade erscheint. Und zwar Nummer 13 habe ich recherchiert. Benny, 13 Folgen Handy-Notizen.
Das ist bitter nötig, Tim. Mein Handy ist, wir haben lange keine Handy-Notizen-Folge gemacht.
Nee, richtig.
Und die Einträge werden immer älter. Es wird immer inaktueller. Ich verstehe immer weniger, was ich aufgeschrieben habe. Aber heute habe ich noch meine Gelegenheit, dazu loszuwerden, was ich loswerden wollte. Und du hast gesagt, völlig zu Recht in der letzten Podcast-Folge, dass wir dringend mal wieder eine Special-Folge brauchen, weil unsere letzten Folgen nicht nur zweiwöchentlich erschienen sind, sondern auch allesamt sehr kurz waren.
So ist es. Das wird jetzt wahrscheinlich keine lange Folge werden, aber dafür eine außer der Reihe.
Stimmt.
Ich habe ja auch nicht eine lange außer der Reihe versprochen, sondern lediglich
als Kompensation für zu kurz gibt jetzt mehr.
Genau, also das, wir können ja so rechnen, das, was wir jetzt zu wenig gemacht haben in den letzten Folgen, gemessen am Durchschnitt, ist die Länge dieser Folge, also genau. Vielleicht 20 Minuten.
Ja.
Und dann ist ja fertig, dann sind wir wieder auf Null.
Das ist jetzt also ungefähr, diese Folge ist jeweils die letzte Viertelstunde der letzten 5 Folgen.
Okay, dann hätten wir vielleicht früher mit dem Trinken anfangen müssen.
Thematisch springen. Ja gut, das stimmt, für den, ja, nee, du hast recht. Los geht's, Tim. Wir machen das ohne langes Vorgeplänkel. Oder willst du noch wissen, wie es mir geht?
Nee, gerade nicht. Ich möchte nur ganz kurz sagen, wir sitzen beieinander. Das sollte man vielleicht nochmal erwähnen. Das ist auch das erste Mal seit längerer Zeit.
Haben wir, glaube ich, gemerkt schon am Intro.
Haben wir mit Sicherheit schon gemerkt, aber ich wollte es trotzdem nochmal adressieren. Und wenn wir schon dabei sind, kann ich kurz sagen, es ist der 25.05.1933. Wir sitzen bei dir im Keller in deinem kleinen Aufnahmestudio und haben gerade schon ein bisschen Musik gemacht. Deswegen habe ich das Gefühl, ist meine Stimme auch gerade ein bisschen angegriffen.
Meine ist auch angegriffen.
Ja.
Ich merke das ganz doll. Es ist schwierig, jetzt einen Podcast aufgenommen zu haben werden in der Zukunft.
Mhm.
Und wir sind umspült von bunten Lichtern, die mich ein bisschen schwindelig machen.
Ist das schlecht?
Nö.
Okay. Geht's dir gut?
Mein Handy klingelt, das ist mein Vater. Soll ich den mal an?
Ja, mach doch mal auf laut.
Ja.
Gleich mal, mach mal gleich Lautsprecher.
Hallo, du bist im Podcast zu hören.
Hallo.
Ich bin im Podcast zu hören,
in unserem. In welchem sonst? Folge 93 von den beleuchteten Brüdern.
Jetzt gerade, aktuell.
Ah, toll. Da kannst du mal dem Podcast der Fangemeinde sagen, dass Mama im Krankenhaus euren Podcast hört.
Nee, das kannst du selber der Fangemeinde sagen, denn sie hören dich jetzt gerade.
Ja, das ist schön. Und Mama, der Name ist, glaube ich, von Podcast 53 bekannt, Franziska, ist begeistert von eurem Podcast, weil das im Krankenhaus stinkt langweilig ist, aber sie ist trotzdem begeistert.
Das ist schön.
Nicht nur, also wirklich. Und seid ihr jetzt bei euch? Ja, das wollt ihr nicht verraten, ihr Schweine, ne? Ja, das ist in Ordnung. Ich komme gleich mal mit ein paar leckeren Bieren vorbei, ne? Ist in Ordnung.
Es wird immer schlimmer.
Ja, ja. Ich habe übrigens auch die Folge gestern 02 gehört mit Benno. Und da ist mir aufgefallen, dass Tim drei Worte sagen durfte. Den Rest hast nur du mit Benno bestritten.
Ja, das stimmt.
Aber sonst war das eine sehr witzige Nummer auch.
Ja.
Okay, also ich muss noch einiges erledigen, aber dann bin ich gleich bei euch, ne?
Weiß ich nicht. Die Tür kriegst du nicht von alleine auf, ne? Da brauchst du Hilfe.
Ja, aber ich kann auch mit dem Hai kommen.
Mit dem Hai kannst du kommen? Ja, da könntest du die Tür aufbeißen. Aber du könntest auch alternativ hinten an der Kellertür klopfen.
Ja, aber ich kann auch mit dem Hai reinkommen und einfach runterkommen.
Kannst du auch machen, aber du kannst auch an der Kellertür klopfen. Beides ist völlig probat. Naja, wenn du mit dem Hai durch die Tür kommst, störst du uns doch genauso, wie wenn du an der Kellertür klopfst. Wo ist denn der Unterschied? warte, warum hast du ihn angerufen?
Oh mein Gott.
Wir sind zu laut hier. Also ich gerade, weil ich mich vorgebeugt habe.
Du hast dich gerade vorgebeugt zum Mikro, das kannst du alles so lassen, wie es ist. Okay.
Er ruft an.
Er ruft nochmal an.
Okay. Hallo.
Ja, was war denn? Warte.
Ich wollte wissen, warum du angerufen hast.
Ja, das kann ich dir doch gleich erzählen.
Hat er recht.
Deal.
Was? Ja, keine Ahnung. Also ich jetzt los.
Kannst du nochmal sagen, wann du ungefähr hier bist?
Ja, das kann ich dir genau sagen. In ungefähr einer halben Stunde.
Alles klar. Bis gleich.
Okay, wir haben eine besondere Folge versprochen. Wir werden eine besondere Folge liefern. Nur wussten wir bis eben noch nichts davon.
Handynotizen mit Gästen.
Ja, das ist neu.
Wir müssen jetzt schnell unsere Handynotizen abbauen, bevor mein Vater kommt und alles zerstört.
Wir müssen jetzt effektiv kommunizieren.
Ja. Leg los.
Weil das wird gleich nicht mehr möglich sein. Ich möchte ihr
abkommen. Auch nicht mehr nötig.
Ich möchte kurz zwei Callbacks machen, beziehungsweise ich muss mich zweimal korrigieren. Ich habe in der letzten Folge zweimal Quatsch erzählt. Erstens haben wir über dreifarbige Katzen gesprochen.
Ja.
Und ich habe behauptet, sie seien immer männlich. Das stimmt nicht, sie sind fast immer weiblich.
Also.
Habe ich mich geirrt.
Ja.
Ist mir,
aber die Information, ich finde, es hat trotzdem denselben Informationsgehalt.
Ist gut. Zweite Sache, ich habe Thilo Jung mit Thilo Mischke verwechselt.
Ja.
Das wollte ich auch nochmal aufklären. Thilo Jung ist der von Jung und Naiv und Thilo Mischke ist der mit der ProSieben Ich unter Rechten Dokumentation.
Und der hat interviewt die Person, von der du mir letztes Mal erzählt hast?
Nee, das war Thilo Jung.
Okay.
Jung und Naiv. Egal. das wollte ich einmal kurz loswerden. Dann ist mir ganz, ganz wichtig, ich versuche das jetzt wirklich staccatoartig am Anfang rauszuhauen, weil das vielleicht wirklich später nicht mehr so gut möglich sein wird. Ich habe gerade den Podcast gehört, Die Jagd. Hast du davon gehört?
Nein.
Das ist ein fünfteiliger Podcast mit, ich weiß gar nicht, wie lange sind die Folgen, irgendwie zwischen 30, 40 Minuten. Und da geht es um die Leaks aus der WhatsApp-Gruppe der AfD-Bundestagsfraktion. Das wurde da gab es die sogenannte Quassel-Gruppe und da hat die, hat die Bundestagsfraktion während der ersten Legislatur, wo die AfD in den Bundestag gekommen ist, von 2017 bis 2021 eine WhatsApp-Gruppe gehabt und die ist komplett geleakt.
Geil.
Beziehungsweise JournalistInnen zugespielt worden.
Von einem Mitglied, muss es ja sein.
Von irgendjemandem, genau. Das waren so irgendwie ein paar 90 MitgliederInnen gewesen.
Irgendjemand, der noch eine Rechnung offen hatte.
Und davon scheint es einige Leute zu geben, weil es ist wirklich spektakulär. Ich glaube, da lief jetzt auch vorgestern ein Special irgendwo auf ARD oder so, weil auch sich Alice Weidel dazu geäußert hat. Die MacherInnen haben mit ihr nochmal ein Interview geführt, was auch teilweise mit im Podcast mit drin ist. Und das möchte ich wirklich empfehlen. Das ist wirklich, wirklich spannend, lustig. Hat aus irgendwelchen Gründen Musik, die so klingt wie aus der Serie Dark. Also es ist sehr, sehr ominös und da kommt immer so ein Geräusch, das klingt ungefähr so.
Ich kann es mir vorstellen, das Genre Geräusche kenne ich.
Genau.
Aber
also das passt irgendwie nicht so richtig
da rein. Ist es unterhaltsam oder ist es, also man kann sich ja vorstellen, was in so einer Chatgruppe geschrieben wird.
Ja, also ich sag mal, man erfährt jetzt so gesehen nichts Neues, was so die Haltung von Leuten angeht.
Ja.
Es ist aber total interessant, mal so einen Einblick zu bekommen, wie chaotisch dieser Dreckshaufen ist.
Ja,
und das passt noch mal mehr dazu, zu meiner Aussage von vor vielen Folgen, wo ich sagte, die AfD ist mehr oder weniger am Ende. Die sind so zerschritten, die sind so unprofessionell.
Ich glaube, ich frage mich ein bisschen, wie das Le Pen in Frankreich macht. Weil das ist ja ein strukturelles Problem. Wenn du eine Partei hast, die ausgerichtet ist auf die niedersten Instinkte der depriviertesten Menschen der Bevölkerung, dann ziehst du ja auch entsprechende Mitglieder an.
Ja.
Und damit ziehst du auch Leute an, die nicht integer sind, die und die im Zweifel, wenn sie persönlichen Schaden erleiden, also wenn jetzt ein wirklich überzeugter, ich möchte gerne Christ oder Liberaldemokrat sagen, aber es fällt mir irgendwie schwierig, jemand, der ganz aus großer Überzeugung in die SPD eingetreten ist. Und da lange Jahre Mitglied war und dem dann übel mitgespielt wird und der ausgebotet wurde sozusagen auf so einer Ebene, der würde die Wahrscheinlichkeit, dass der eine Sprengkraft entwickelt, den Laden in die Luft zu jagen, kann auch passieren, ist aber wesentlich geringer als bei Menschen, die in die AfD eintreten. Das heißt, du kaufst dir im Prinzip schon den Sprengstoff ein, auf dem du dann sitzt, mit der Ausrichtung deiner Partei.
Ja, schönes Bild. Was mit Thilo Sarrazin, wie passt der da rein?
Wie gesagt, kann auch passieren.
Und Gerhard Schröder. Aber man muss sagen, die SPD vermag es sehr gut und das ist wirklich eine ernsthafte Stärke dieser Partei, sich davon in den allergrößten und wichtigsten Teilen nachvollziehbar zu distanzieren.
Also, ist eigentlich bekannt, dass ich Parteimitglied bin in diesem Podcast?
Es hat sich hier und da mal angedeutet.
So ich bin Mitglied der SPD und ich habe natürlich entsprechende Einblicke auch. Und ich habe mich wirklich schon länger gefragt, was das mit dieser ganzen Russland-Geschichte eigentlich auf sich hat. Und ich habe auch mit mehreren Leuten darüber gesprochen. Und was ich hier und da raushöre bei Mitgliedern ist, also das kommt jetzt auch in den Statements so ein bisschen durch, nach dem Motto, wir hatten gute Absichten, aber wir haben uns geirrt, weil das tatsächlich bei vielen, gerade älteren Mitgliedern, aus einer krassen Anti-Kriegshaltung und diese ganze Willy-Brandt-Ost-Politik bedeutet nämlich auch, wir schließen uns nicht einseitig, begeben uns auf die Seite, stehen bei Amerika und wir sind hier sozusagen ganz klar verortet und wir gegen die, sondern dieses Brückenbauende. Das heißt, ganz viele Sozialdemokraten sind jahrzehntelang mit dieser Entspannungspolitik aufgewachsen, mit dieser Annäherung und vor allen Dingen, und das ist ganz verwurzelt bei vielen, mit der Kriegsschuld. Mit der Kriegsschuld gegenüber Russland. Was im Zweiten Weltkrieg in Russland passiert ist und wie viele Menschen, wie viele russische Soldaten und Zivilisten gefallen sind in diesem Krieg, in diesem schrecklichen Endzügen des Krieges, ist bei ganz vielen Sozialdemokraten super fest verankert und die haben hinterher aus so einer positiven Haltung so Partnerschaften mit St. Petersburg und Austauschprogramme und kulturelle und haben sozusagen gesagt, wir müssen uns und so ein bisschen darunter gelitten, dass Russland sich jetzt nun auch nicht super demokratisch entwickelt hat. Aber die waren, ich glaube, Mützenich ist, glaube ich, so einer.
Ganz toll.
Die waren jahrelang sozusagen in der Hoffnung, Brücken in den Kreml zu bauen und hatten auch gute Kooperation sozusagen auf Ebene der Bevölkerung und der Zivilgesellschaft und sind jetzt, also jetzt damit konfrontiert zu sein, jetzt fällt es mir und dir und vielen anderen total leicht zu sagen, Alter, Putin zettelt einen absolut völkerrechtswidrigen Krieg an, da muss man sofort klar sich positionieren. Aber für ganz viele ist es halt ganz schwierig, dieses Lebenswerk auch davon loszutrennen. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Schröder ist, der ist, glaube ich, noch ein besonders spezieller Fall.
Der ist halt einfach irgendwann heftig abgeglitten.
Aber
vielleicht mal mit guten Idealen
angefangen. Das glaube ich auch, dass der einfach sehr auch von Putin vereinnahmt wurde und so. Aber das muss man vielleicht ein bisschen berücksichtigen, wenn man über diese ganze Russland-Position der SPD denkt, dass da in der Genetik der Partei auch so ein Handreichen und der Versuch, was ja auch positiv irgendwo ist, zu sagen, wir wollen auf Abrüstung, auf Verständigung, auf Zugewandtheit und wir müssen akzeptieren, dass die nicht super demokratisch sind und können vielleicht trotzdem vor. Und was jetzt Steinmeier und so sagen, ist halt, dass sowas wie, wir haben das versucht, jahrzehntelang, und man muss sagen, wir sind gescheitert, wenn man jetzt Putin ankommt. Und das, finde ich, ist eine Position, die zumindest ein bisschen Verständnis vielleicht wecken kann dafür.
Ja, ich finde auch, man muss noch, das, also alles richtig, was du sagst, und man muss, warum lachst du jetzt?
Weil wegen dieser Podcast-Folge, die sie angefangen hat, dass ich jetzt einen dreiminütigen Monolog über die sozialdemokratische Position zu Russland gemacht habe und der aber heiß bin, weil wir gesagt haben, wir müssen schnell die Handynotizen wegballern.
Und was da noch kommt.
Ja.
Aber doch, meine Empfehlung für den Podcast Die Jagd war eine meiner Handynotizen.
Stimmt.
Die ist abgehakt. Na gut, dann können wir, dann lass uns da jetzt nicht weiter tief drauf eingehen. Auch da hätte ich noch einiges zu sagen. Ich habe sogar noch eine Handynotiz, die dazu passt.
Vielleicht kommen wir da bei einer Handynotiz
vorbei. Vielleicht, aber nicht heute.
Ich habe hier drin stehen als älteste Handynotiz, habe ich auch schon mal angeteasert in einer Folge, den Hacky-Sack.
Ja, den Hacky-Sack.
Was kannst du mir zu deinem Verhältnis zu Hacky-Sacks erzählen?
Also, während ich in der Schule war, war das zwischendurch halt ein heftiges Ding.
Willst du das beschreiben? Gibt es ZuhörerInnen, die das nicht kennen?
Hacky-Sack. Das ist ein kleiner Sandsack, mit dem man Fußball spielen, also nicht Fußball spielen, nee, sondern sich gegenseitig so hochhalten mit den Füßen und Knien und so Tricks und da darf nicht den Boden berühren und das, ich weiß gar nicht, ob es das heutzutage noch gibt oder ob das irgendwie so ein 90er, Anfang 2000er Ding ist, was ausgestorben ist. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob das in unserer Generation erstmalig aufgetaucht ist oder so wie der Fidget Spinner irgendwann. Aber das ist ein sehr schöner Vergleich eigentlich. Ja. Der Hacky Sack ist der Fidget Spinner der Ende 90er, Anfang 2000er Jahre. Und ich habe das, ich habe das ein, zweimal so versucht mitzuspielen, aber ich konnte es nie besonders gut und hatte auch nicht Lust und musste mich damit so zu beschäftigen, dass man an einen Punkt kommt, wo das, glaube ich, auch ernsthaft Spaß machen kann.
Ja, das ist schön, dass du das so beschreibst, denn der Hacky Sack war für mich immer eine Sache der Ausgrenzung. Ich habe mich da immer isoliert gefühlt. Und zwar war das bei mir eine Mischung aus, ich habe nicht geglaubt, dass selbst wenn man es kann, es Spaß macht. Mhm. Weil es so, also ja, kannst du sagen, so mit Koordination und dann kannst du es auf den Arm machen, aber der hat halt nicht geprellt, der bleibt liegen. Ja. Also du kannst ihn vom Fuß auf den Ellenbogen meinetwegen irgendwie hauen und dann über den Kopf auf den anderen und so. Und aufgrund seiner Beschaffenheit eignet er sich dazu auch. Aber ich habe immer beim Zugucken das Gefühl gehabt, es dauert lange, bis man es gut kann. Und dann macht es keinen Spaß. Mhm. Das war meine eine Seite sozusagen, weil kann man auch so als Neid irgendwie, dass ich sage, oder Missgunst, ich habe das doof gefunden. Aber andererseits war das halt von ganz vielen offiziell coolen Leuten so gemacht, dass die das... Na, dann sitzt man im Park und dann holt einer sein Hacky Sack raus und dann stehen die da einfach eine halbe Stunde lang im Kreis und machen das. Und die anderen sitzen daneben und gucken zu. Und es hat für mich sowas von ausgrenzender Jugendkultur gehabt. Kannst du mir so, wie in den USA, wenn die irgendwie die coolen Jungs mit ihren geilen Cabrios die Mädchen zum Milkshake einladen und die anderen sitzen daneben und können nur dazu gucken.
Kannst du mir kurz sagen, was offiziell coole Leute sind?
Ja, hast du nicht so ein Gefühl dafür, so in der Gruppe Leute, die... wo man das Gefühl hat, die strahlen aus, dass sie alle irgendwie anerkennen, bewundern, dass sie irgendwie
also die keine selbstbewusste Menschen, die vorgeben, um Gottes Willen, Verzeihung, Himmels Willen, der hat sich angekündigt, tut mir leid, okay, offiziell cool, also du meinst einfach diejenigen, die von der Gruppe als cool auserkoren sind und die Rolle gerne einnehmen und die vielleicht auch mit ihrer eigenen Duftmarke versehen.
Das kann auch eine stille Coolness sein, aber einfach so schon so, dass man das Gefühl hat, die sind lässiger als man selbst. Mhm. Und das in Kombination mit diesem, ich traue dem Braten nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mit dem Hacky Sack ist nur Pretentiousness.
Also ich finde das nicht so ausgrenzend, weil es ja tatsächlich so ist, du kannst ja trotzdem, also die Leute, die es machen, sind ja dann nicht für dich not available, sondern du sitzt im Zweifelsfall direkt daneben und kannst dich ja trotzdem mit denen unterhalten. Machst halt nicht das Gleiche wie die, aber man kann ja auch
einfach
unterschiedlich beschäftigen.
Aber die waren in ihrer eigenen Sphäre so ein bisschen. Die sind
also sich vielleicht auch sehr konzentriert.
Ja, die haben sich so ein bisschen separiert. Und die anderen saßen und gequatscht und die haben auch nicht dabei miteinander geredet. Die waren stumm, wenn die Hacky Sack gespielt haben. Okay. Das hat auch so eine Freudlosigkeit für mich.
Ja, das verstehe ich nicht. Ich würde mich dabei einfach unterhalten.
Ja, aber haben die nicht gemacht. Und das ist halt so ein bisschen so ein sich selber inszenieren. Slackline ist eigentlich auch ein guter Vergleich. So wie später im Park die Leute auf ihren Slacklines.
Ja, in meinem Kopf gehe ich schon die ganze Zeit durch, so was man alles so im Park manchmal beobachtet, was die Leute da so machen. Ja. Wo man dann immer so manchmal daneben steht und sich fragt,
Yoga-Übung.
Was soll das? Neulich habe ich jemanden beobachtet mit einem sehr langen Stock. Der hatte so Kampfsportübung mit so einem überlangen Stock wie Donatello. Hat er da rumgekämpft.
Ja, das kenne ich auch.
Nix.
Ja.
Das war Kendo oder sowas heißt das. Kann das sein? Kendo?
Das schwingt bei mir, die machen das für sich selber. Und das ist es schwingt bei mir immer mit, dass ich glaube, dass die auch gerne dabei gesehen werden wollen.
Ja, glaube ich auch ganz oft, aber die müssen das hier häufig draußen machen. Gerade wenn man mit so einem langen Stock irgendwie rumkämpft, kann man das ja nicht in seiner 2,5-Zimmer-Wohnung gegebenenfalls machen. Man braucht Platz. Für eine Slackline brauchst du auch Platz und Bäume.
Ja, das stimmt. Ja,
kannst du
ja
auch Slackline
im Wohnzimmer machen.
Aber du hast recht, es gibt Devil-Stick-Menschen. Kennst du die?
Nee.
Diese Klack, 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 Klack.
Wo ist das ein Diablo?
Ach ja, genau, ein Diablo. Ja. Devil-Sticks. Mit diesen zwei Stöckern in der Hand und dem anderen Stock in der Mitte. Und dann musst du ihn die ganze Zeit hochhalten.
Und das sind alles Sachen mit einer hohen Einschätzung. Und es ist auch nicht so, dass Hacky-Sack-Runden jemals einladend sind für Neueinsteiger. Das heißt, es war nicht so, dass ich das Gefühl, wenn ich jetzt dazugehe und ein bisschen mitmache, dann sind die anderen so, oh, hat ihn schon wieder fallen lassen. Okay, warten wir halt, bis er wieder zu uns kommt. Und dann sind die da so und dann, irgendwas stört mich daran. Vielleicht auch sowas, was so... Es hat ein bisschen was auch von Breakdancing. Aber beim Breakdancing habe ich das Gefühl, das ist geil, weil da A, alle was von haben, weil das einfach wirklich geil aussieht. Das ist halt echt eine Show, die die dann zum Teil machen. Hacky Sack zu gucken, ist super lame.
Aber super lame. Breakdancen hat noch doch viel mehr noch diesen, ich will gesehen werden und zeigen,
ja, wie geil ich bin. Ja, aber grad irgendwie authentischer. Weil Breakdancen kommt halt auch, da kann ich auch sozusagen die Cultural Heritage irgendwie mehr verstehen. Ja. Ich weiß nicht, ob es das beim Hacky Sack auch gibt oder das Hacky Sack nur so ein Produkt ist. Denn ich habe 1996 war ich in Kanada und da gab es Hacky Sack meiner Wahrnehmung noch nicht bei uns in Deutschland. Mhm. Und da war ich in so einem Sommerkindercamp und irgendwann waren wir dann in so einer Mall. Und das war dann ein Programmpunkt innerhalb 4 Wochen, war das wir einmal. Ich brauche das gar nicht.
Du wolltest doch immer was zum Spielen gerne.
Ja, das ist okay, wenn
willst ich du
das nicht habe. Nee, lass mal. Das ist besser, wenn ich nichts zum Spielen habe.
Okay.
Und dann hieß es so, Kinder, mit dem von euch zu Hause mitgebrachten Taschengeld eurer Eltern könnt ihr euch jetzt etwas kaufen. Und dann waren wir halt in so einer Mall, da waren halt Sachen und ich brauchte nichts und ich wollte nichts, aber man musste sich halt was kaufen. Und da habe ich ein Hacky Sack gesehen und wusste nicht, was das ist. Es war ein Stoffball mit Sand gefüllt oder Reis oder was auch immer da drin ist. Und da war ein Smiley drauf. Und aus irgendeinem Grund, vielleicht weil es nur $3 gekostet hat oder so, habe ich den dann mitgenommen.
Mhm.
Und der stand dann jahrelang bei mir zu Hause mit einem so einer Palme von so einem Cocktail oben reingesteckt. Drin. Ich glaube, ich habe den immer noch oben. Und dann kam Hacky Sacks. Das heißt, parallel dazu, dass Hacky Sacks cool wurden, hatte ich ihn die ganze Zeit zu Hause. Und immer wenn ich nach Hause gekommen bin, hat er mich daran erinnert, dass ich mit dem nichts anzufangen weiß und dass andere cool Kids viel später viel cooler damit geworden sind als ich.
Du hast einfach eine sehr tiefe emotionale Verbindung
zu Hacky Sacks. Mega! Deswegen habe ich das in mein Handy geschrieben.
Verstehe ich, okay.
Jetzt
und jetzt überleg mal, was du für ein Hate hättest sein können, wenn du den direkt nach Hause genommen hättest und von Anfang an geübt hättest.
Genau!
Und dann wow, das war, glaube ich, ein lauter Klatscher. Und dann, dann kommen die ersten Leute, ey, hast du schon Hacky Sacks gesehen? Die fangen gerade an, das zu lernen.
Ja, in Kanada haben wir das einen Typ beigebracht.
Dann kriegst du den kompletten Schultag das Ding auf den Kopf.
Ja.
Stark, das wäre richtig gut gewesen.
Ja, habe ich nicht gemacht.
Meinst du, das
hätte? Ich habe so viele Chancen in meinem Leben verpasst, cool zu sein.
Meinst du,
so
das
viele.
Hätte deinen Grundcharakter oder deinen ganzen Lebensweg verändert?
Ja, ich wäre zu einem Mensch geworden, den ich jetzt eher doof finde.
Okay, dann ist aber ja alles gut gelaufen. Vielleicht
wäre es mir dann egal gewesen.
Mit Sicherheit.
Ja, wahrscheinlich.
Mit Sicherheit.
Glaube ich aber nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass das freudvolle Menschen sind.
Ich finde das sehr, sehr verallgemeinert, was du da gerade sagst. Leute, die gut Hacky Sack spielen konnten, haben nie Freude.
Ich habe häufig Leute beim Hacky Sack spielen. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass sie dabei Freude empfinden.
Aber das heißt ja nicht, dass sie generell freudlose Leben führen.
Nee, das stimmt.
Ja.
Da hast du recht.
Und man muss ja auch nicht sein ganzes Leben nur mit Hacky Sack füllen.
keine Frage, dass man das nicht muss, auf jeden Fall.
Ich habe übrigens noch ein weiteres Beispiel, Jojos, die Jojo-Crew. Es gab doch immer die Leute, die ihre, wie hießen die denn?
Ja, Jojos habe ich nicht ernst genommen.
Nee, aber, wie hießen die mit Leerlauf oder so?
Ja, die unten,
ja, da gibt's spazieren führen konnte und dann so Baumen.
Und was sind diese Dinger, die leuchten jetzt? Hier hast du einen Stab und zwei Dinger, die leuchten und du kannst hier so geil rumflippen, haben wir auch oben liegen von den Kindern.
Das kenne ich nicht.
Der Hai ist gekommen.
Der Hai ist gekommen.
Ich habe eine Handy-Notiz, habe ich geschafft.
Ja, ich auch.
Herzlich willkommen nochmal zur Handy-Notizen-Folge Nummer 13.
Aber ich werde auf jeden Fall gleich auch, wenn...
Red schnell weiter, mach noch eine. Die schaffen wir noch. Es dauert lange, bis das alles...
Okay, ich war in Köln am Wochenende und habe da einen Kiosk gesehen mit dem unpassendsten Namen für einen Kiosk, den ich jemals gesehen habe. Das war einfach so eine... Weiß nicht, warst du schon mal in Köln? Köln
ist ja. Nein, ich war noch nie in Köln.
Okay.
Ich war noch nie in Köln.
Hi.
Ihr hättet mich ja nicht reingelassen, wenn ich geklopft hätte.
Nein, oh, guck wenn mal. Wenn du da klopfst, lassen wir dich
rein. Was er mitgebracht?
Und zwar für jeden von uns ein Magnum. Oh. Und zwar aus der Werbung das ganz Neue. Für Benny das Vegane.
Und für mich, gar kein
und für mich das Konservative.
Hier, ein Remix.
Das ist das Konservative.
Und das ist was ist denn Remix?
Das ist das ganz Neue aus der Werbung.
Aber was ist denn Remix? Was bedeutet das?
Weiß, ist, glaube ich, weiß und braun.
Du kriegst das Vegane, ich nehme das Remix.
Ich nehme nicht, ja, ist gut, okay.
Ich habe eine soziale Frage.
Ich krieg das Vegane.
Tim hat gerade was aus Köln erzählt.
Das ist muss immer noch der Podcast?
Ja, ja.
Sammelst du diese Bänder?
Nicht live.
Es ist niemals live. Doch einmal war es schon live, zweimal war es schon live.
Ach nee, du schneidest ja immer.
Ja, ja.
Pass auf, ich nehme dir das ab, ganz kurz.
Ob ich diese Bänder sammle?
Du musst dir einen Stuhl holen.
Weißt du, was diese Bänder bedeuten? Jeden Tag ein Krankenhaus.
Ich weiß, das kannst du gleich alles in Ruhe erzählen, du kriegst gleich deine Sendezeit auf. Du musst jetzt, 4 Bänder sind es sogar. 5! Du musst dir einen Stuhl holen.
Liebe meine Frau.
Dann
jeden Tag. fahre ich 1000 Kilometer nach Bad Bramstedt wieder zurück. Und heute war sie schlecht drauf und hat mich gleich angepisst, als ich in die Tür gekommen bin. Bin ich beinahe wieder umgekehrt. Alles gut.
Das geht nicht, finde ich. Wenn man jeden Tag da hinkommt, dann darf man grundsätzlich nicht angepisst werden.
Ja, aber du kennst auch Mama. Es gibt
doch, ich kenne sie schon, aber das hätte ich trotzdem nicht erwartet.
Weißt du, wie sie mich begrüßt hat mit so einem Gesicht? Du kannst sie doch nicht einfach in die Fotobörse reinschleichen.
Ach so, ich weiß warum. Er hatte sie aber auch ein bisschen recht.
Nee, hör auf.
Doch. Da hast du für eine große Irritation gesorgt.
Ich habe hier ganz viel wieder
Ich weiß, aber das hat niemand verstanden. Ich habe es auch bei der Erklärung nicht verstanden. Aber das interessiert auf jeden Fall nicht unsere Podcast-Zuhörer. Du musst dir einen Stuhl holen, Tim muss seine Anekdote zu Ende erzählen, dann können wir versuchen, das hier in ruhigere Bahn zu lenken.
Mach mal das Bier auf.
Ich muss auch erstmal noch eine soziale Frage beantwortet bekommen.
Ja.
Jetzt warst du ein sehr lieber Mensch und hast 3 Eise mitgebracht. Ich würde das gerne ablehnen. Kann ich das machen, ohne undankbar zu wirken?
Ja,
natürlich.
Wieso kannst du das ablehnen? Warum willst du das ablehnen? Hast du die
Idee? Nö, ich mag nicht gern Eis.
Aber du redest darüber im Podcast.
Aber guck mal, weißt du, was das Remix ist? Das Remix heißt einfach nur weniger. Das normale Magnum Mandel hat 86 Gramm. Das Magnum Vegan hat 72 Gramm. Und das Magnum Remix hat 66 Gramm. Das ist einfach nur ein Betrugsmagnum.
Gib mir das Betrugsmagnum.
Nee, pack das Vegane bitte bei uns in die Tiefkühltruhe. Hol dir einen Stuhl, du kriegst das normale, ich krieg das Remix und dann.
Ich bin hier einen Stuhl.
Oben.
Entschuldige mich mal bei euren Hörern. Aber ich finde das nett, dass ich endlich mal wieder Überraschungsgast bin.
Das ist das erste Mal.
Kiosk in Köln. Also, pass auf. Köln ist eine relativ hässliche Stadt.
Aha.
Das ist Konsens.
Ja,
das kann man einfach so sagen. Auch bei Kölnern und Kölnerinnen. Die wissen das. Die Leute sind nett. Die Stadt ist scheiße. Lebensgefährlich für Fahrradfahrerinnen und so. Naja, jedenfalls. Einfach so eine normal runtergekommene, nicht schöne Straße, so ein normaler Kiosk, nichts Besonderes, eher so ein bisschen schäbig. Und da hat er einfach in großen Lettern über der Tür stehen, Kiosk, Anführungszeichen, die weiße Rose, Anführungszeichen. Warum?
Hast du ihn gefragt?
Nee, ich bin nur mit der Straßenbahn dran vorbeigefahren.
Vielleicht gibt es einen Zusammenhang.
Man kann doch nicht, also...
Naja, vielleicht wurde an dem Kiosk das erste Flugblatt verteilt.
Ja, okay. Wenn das die Geschichte ist,
möchte
ich das entschuldigen und auch nachvollziehen können. Aber ich kann mir das nicht vorstellen.
Vielleicht hat er auch keine Ahnung. Er wusste nicht, was die weiße Rose ist. Und er kommt vielleicht hat er irgendeine Geschichte als Kind immer gehört von der weißen Rose. Und das war irgendwie für ihn so ein Ding.
Fand er hübsch.
Ja.
Hübsches Bild. Weiße Rose ist schön.
Ja, geschichtsvergessen. Die Geschichte hätte mein Vater hören müssen. Vielleicht auch nicht. Ist egal.
Wird er, wenn er hier angekommen ist.
Oder wenn er den Podcast hört in 3 Jahren.
Das meinte ich.
Ich dachte, wenn er von oben mit dem Stuhl angekommen ist.
Ja, wir werden es nicht nochmal erzählen.
Nee, mit Sicherheit nicht. Ja. Jetzt müssen wir uns so organisieren, dass du in der Mitte sitzt.
Ich?
Ja.
Pass auf.
Du setzt dich hier hin, ich gehe auf den hässlichen Stuhl. Du sollst es bequem haben. Du warst heute für deine Frau da. Hier. Du nimmst Platz, Tim rückt in die Mitte.
Geht doch nicht.
Tim hat nämlich die am wenigsten massive Stimme.
Ja, aber das können die doch nicht machen.
Was können wir nicht machen?
Dass ihr mich hier so in Vordergrund bringt mit so einem tollen Stuhl und allem.
Der ist nicht toll, ich habe mich darüber beschwert am Anfang, wie doof der ist.
Willst du die ganze Zeit stehen?
Nein, aber ich hätte diesen Holzstuhl da genommen, den harten.
Ist gut, ich setze da gerne drauf.
Oh, Lübser Pilz, geil. Machst du mir mal eins auf?
Ja.
Du kannst ja so mit dem
Auge. Welches hättest du denn?
Du machst doch mein Bier mit dem Auge.
Ich würde das mit dem Feuerzeug machen.
Das ist noch besser.
Mit dem Auge?
Es gibt
ein Glasauge?
Das können.
Mit dem echten Auge? Mit dem Schädelknochen?
Ja.
Nein.
Ich glaube, das ist so funktioniert.
Ja, beim Segeln früher war das einer, der konnte das.
Der hat. Nein. Und der hatte auch noch ein Auge da drin in seiner Augenhöhle?
Nee, der hat das hier mit dem Knochen gemacht, genau wie Tim sagte.
Ich habe das gesagt. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Lass uns anstoßen.
Ich bin so glücklich.
Endlich wieder im Podcast.
Bei meinem letzten Podcast hatte ich 4 Folgen gehört und jetzt habe ich schon 56 gehört.
Hat sich irgendwas an deinem Eindruck, den du in der ersten Folge, wo du dabei warst, erzählt hast, geändert?
Ich bin noch begeisterter.
Wir sind ja auch immer besser geworden.
Ich bin noch begeisterter.
Guck mal hier, das Magnum Remix ist oben braun und unten weiß.
Koala-Bär.
Habt ihr schon eure Folge über, habt ihr gerade ein Thema oder wie?
Wir haben eine Handy-Notizen-Folge.
Handy-Notizen-Folge.
Oh, das ist ja geil. Habe ich eine Handy-Notiz.
Macht ja nichts.
Habe ich heute erlebt. Steht nicht im Handy, aber habe ich erlebt.
Ja.
Ich habe in den Nachrichten gehört, dass heute bundesweit die Endterminal-Geräte in den Supermärkten und in den Banken alle ausgefallen
sind. Ja, habe ich auch gehört.
Und heute bei Edeka, da war die Hölle los. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, was die armen Angestellten mit solchen Arschkonten alles ertragen müssen. Und die waren so fertig, weil das den ganzen Tag ging. Und sie haben überall Schilder gemacht, bitte nur Barzahlung. Aber keine Sau hat das irgendwo, also ganz viele nicht. Und die Leute kamen zurück und mussten alles wieder wegpacken und konnten nicht bezahlen. Und die genervteste ist Frau Schäfer.
Im Edeka.
Edeka, da kaufe ich ja seit 40 Jahren ein. Und als ich an die Kasse kam, sage ich zu Frau Schäfer, Frau Schäfer, schenken Sie mir eine Rechnung, ich habe kein Geld mehr. Und Frau Schäfer verstand diesen Witz nicht, weil sie so fertig war.
Oh Gott.
Nee, es war schon schlimm.
Kannst du aufhören, mit dem Papier zu rascheln? Also, ja.
Hast du es eigentlich gemerkt in der Folge nochmal, wie doll du mit dem Stuhl immer geknuspert hast?
Ich bin aufgeregt. Hm.
Zu Recht, du bist bei den beleuchteten Brüdern.
Ja, wie ist es, seine Stars zu treffen?
Ich bin so glücklich. Ich hatte heute einen ganz harten Tag und hatte bei Benny einfach nur hier versucht und dann auf dem Handy. Und als er sagt, ihr macht hier gerade eine Sendung, da habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Das ist wie ein Sechser im Lotto. Vor allen Dingen, ich bin ja nicht wieder eingeladen worden.
Wir haben das doch auf die Folge 100 verschoben.
Nee, 104.
104, stimmt, doppelte Anzahl.
Ich werde regelmäßig daran erinnert, dass ich das wieder eine Einladung erfolgen soll.
Können wir eine ganz normale Folge machen mit Handy-Notizen? Und ja, ihr macht weiter und ich denke nach, was meine Handy-Notiz 2 ist.
Du kannst auch einfach unsere Handy-Notizen mitkommentieren. Wir sind jetzt bei 31 Minuten, wir machen heute keinen so einen langen Podcast.
Oh, bitte 2 Stunden
sehen. Also, nee, wir müssen nämlich heute noch einen Livestream machen mit Musik und haben noch andere Sachen vor. Wir müssen noch neue Musikalben aufnehmen, wir müssen noch ein paar Verträge unterschreiben.
Das ja, wir haben viel zu tun.
Mhm. Bernd Baumann gefällt mir sehr gut da.
Bernd Baumann?
Ja, das sieht doch aus wie dieser AfD-Bundestagsabgeordnete. Der Linke da. Ganz fast genauso aus.
Wie soll man da jetzt Kontext schaffen, Benni? Das, das wirklich
nicht. Ja, aber ist er doch, oder?
Nee.
Das kennt ihr den nicht?
Das ist ein Darsteller aus The Office.
Auch jetzt? Aber es ist immer noch nicht genug. Wir sind in einem Podcast.
Ladet euch mal auf dem Handy ein Bild von Baumann runter. Sieht genauso aus.
Du musst an die Menschen denken, die jetzt gerade an ihren Endgeräten sitzen. Auch in dieser Folge, bitte.
Sehen die das jetzt nicht?
Nee. Nein, wie denn?
Ah ja, das ist ja nicht beleuchtete Brüder, das ist ja Radio, ne?
Das ist schon die beleuchteten Brüder.
Das ist auch so, wie du uns immer hörst, seit 56 Folgen.
Oder ja, was da hast du Bernd Baumann auch noch nicht gesehen.
Ist das eine Folge, wo man keine Scherze machen darf?
Ja, das ist die Regel.
Wir haben hier zurück.
In den Handy-Notizen-Folgen darf nicht gelacht werden.
So, jetzt seid ihr wieder
dran. Sag mal, Benni, hast du eine Handy-Notiz?
Handy-Notizen sind nicht so gut.
Ja, schade.
Ich habe die Handy-Notiz. Basketball ist kacke.
Wieso ist Basketball kacke? Stimmt überhaupt
nicht. Warum nicht?
Ich finde, du bist in der Beweispflicht, wenn du diese These in den Raum stellst.
Ich wollte mal darauf hinweisen, dass ich in meinem Leben viele Sportarten ausprobiert habe. In der Schule muss man das ja machen. Und ich habe nie, sowohl beim Zuschauen, manchmal setze ich mich dann abends früh, habe ich das gemacht, bin nach Hause gekommen, ein Olympia oder so war. Und dann habe ich irgendwie, haben die da gefechtet. Gefochten haben die, ne?
Das liebe ich ja noch an Podcast.
Haben die gefochten?
Jetzt bin ich endlich mal dabei. Es ist so schön.
Die haben gefochten.
Es ist so schön.
Und dann sitze ich da und erstmal, wenn du beim Fechten zuguckst, dann verstehst du...
Hast du es nie fuchten?
Dann verstehst du nichts. Die fechten und dann ist nach ein paar Minuten gibt's ein Signal und du weißt nicht, was passiert ist. Du weißt noch nicht, mit wem du mitfiebern sollst. Du weißt nicht. Und dann bleibst du aber dran. Und dann kommst du rein und dann verstehst du es. Und dann ist es plötzlich spannend und dann stehe ich nachts um 2:30 in meinem Wohnzimmer vorm Fernseher, kann nicht sitzen, weil es so spannend ist, wie da 2 random Menschen fechten. Und bei Basketball geht das nicht, weil Basketball einfach der uninteressanteste, langweiligste, schlechteste Sport aller Zeiten ist.
Schon mal was von Steve Kerr gehört?
Steve Kerr? Mhm.
Nee. K-E-R-R.
Der kann sehr gut 3 Dreier werfen.
Ja, und werfen auf den Korb.
Habt ihr gehört, alles scheiße. Was der heute gemacht hat?
Nee.
Nein.
Der ist im Internet, in allen Nachrichten überall immer wieder 2 Minuten.
er sollte über das Spiel berichten und hat sich so gut und so emotional ausgekotzt über die 19 Grundschulkinder. Es war, und vor allen Dingen, er konnte das nur so gut machen, weil er das in dieser Situation machte, wo er über Basketball gefragt wurde und wo ihm dann die Packung rausgeknallt ist. Und dann hat er, es war einfach so, dir standen die Tränen.
Ja. Wir haben noch nicht über die 19 Grundschulkinder gesprochen.
Entschuldigung.
Ich weiß nicht, warum das nicht passiert ist, aber haben wir nicht. Stimmt, das ist...
Vielleicht war das nun wirklich nicht das aller... Schönste
und er hat die Verantwortung ausschließlich auf die 50 republikanischen Arschloch-Senatoren gelegt, die er immer wieder angesprochen hat. Und er hat gesagt, lass uns jetzt mit diesen Gedenkminuten aufhören und sonst, wir müssen jetzt was machen. Und dann ist er rausgelaufen.
Cool. Gutes Statement.
Wirklich. Wirklich ja. Ein so gutes Statement.
Und was wird sich ändern? Gar nichts.
Weil die Freiheit und die Selbstbestimmung so wichtig ist.
Genau.
Wie wir gerade in einer anderen US-amerikanischen Diskussion mitbekommen haben. Okay, also es gibt offensichtlich einen Basketballspieler, der in der Lage ist, ein gutes Statement im Fernsehen abzugeben,
das passend
ist.
Geiler Sport, oder?
Aber der Sport langweilt mich so sehr.
Hast du das früher in der Schule selbst gespielt?
Ja, und das ist nämlich das Nächste. Es ist nicht nur so, dass es beim Zukunftsport ist, sondern es ist auch beim Spielen so langweilig. Es ist, also dieses ganze, ganz schnelle Hin- und Her-Geeiere.
Empfindest du genauso gegenüber Handball?
Nein, Handball ist fantastisch. Ich liebe Handball.
Ist mir jetzt nicht so ganz klar, was du...
Nee, du, stimmt, das ist sehr, sehr ähnlich.
Einmal wirfst du nach oben und einmal wirfst du nach vorne.
Ja. Weißt du, wenn die immer beim zu uns nach Hause gekommen ist von der Schule und geweint hat, und dann hat die Mama gefragt, warum weinst du, mein Junge? Weil sie mich beim Basketball wieder ausgewechselt hat.
Das Ding beim Basketball ist, das Problem, das ich daran habe, ist, am Ende ist es ein einzelner Zielwurf.
Ja.
Und auch diese ganzen Regeln mit dem, es ist, und das ist so langweilig. Das ist so dieses Spiel, wenn du irgendwie mit dem Tischtennisball auf so einen Plastikbecher wirfst. Und jetzt hast du aber plötzlich Millionen von Zuschauern dahinter.
Also ich weiß nicht, was jetzt der große Unterschied zu anderen Sportarten ist.
Also, was kann denn das sein?
Dass wir alle gleichermaßen. Ich glaube auch, dass da ein Traumata eine Rolle spielen.
Ich habe einfach den Korb nie getroffen.
Vielleicht.
Deswegen.
Und es gibt ja beim Basketball immer das große Problem, wenn man den Ball so nicht gut fängt und auf den ausgestreckten Finger bekommt. Dann staucht er immer so zusammen.
Das tut unfassbar weh. Aber jetzt, also tatsächlich ist es ja merkwürdig, dass du Grundschulkinder auf denselben Korb werfen lässt wie Kobe Bryant. Der ist so einfach sehr viel größer. Ja, die hängen genauso hoch. Und dann stehst du da in der Grundschule, in der dritten Klasse, hast so einen Ball in der Hand, der viel zu groß für dich ist, der größer als dein Kopf ist. Und dann sollst du den da oben hinwuchten und dann musst du auch noch treffen.
Also wenn man jetzt Kinderbasketball erfinden würde mit tieferen Körben und kleineren Bällen, wärst du versöhnt mit der Sportart.
Fantastisch, würde jedes, wie heißt die Scheiße, NBA Playoff-Kack gucken.
Okay.
Nee, ich habe den, der Sport hat sich mir nie erschlossen.
Erstaunlich, das scheint ein bisschen heute Thema in dieser Folge zu sein. Sportarten, die dich emotional negativ beeinflusst haben.
Welche denn noch?
Hacky Sack. Kennst du gar nicht, ne? Nee, kennst du nicht.
Wie heißt der?
Hacky Sack.
Wie schreibt sie denn?
Hacky Sack mit Y.
Genau, H-A-C-K-Y.
Wie Hack.
A-C-K. Hacky Sack.
Ich hatte immer ein Hacky Sack bei mir im Kinderzimmer
stehen. Wenn du dir die Folge anhörst, du musst die Geschichte jetzt wirklich nicht nochmal erzählen, dann wirst du lernen, was Hacky Sack ist.
Okay, bring mal ein bisschen mehr Positivität in diese Folge, lieber Tim.
Ich jetzt?
Ja.
Ich habe eine tolle Serie entdeckt. Wie heißt sie? Sie heißt Murderville mit Will Arnett und von Will Arnett.
Will Arnett. Ah, da habe ich gerade Werbung für gesehen, glaube ich.
Und das ist wirklich, das hat ein ganz, ganz tolles Konzept. Das ist eine Polizei-Crime-Lösungsserie und in jeder Folge gibt es einen neuen Gaststar. In der ersten Folge ist es zum Beispiel der fantastische Conan O'Brien.
Ja.
Und es gibt tatsächlich einen Fall, den es zu lösen gilt und die Geschichte jeder Folge sagt, dass der erfahrene Detektiv, gespielt von Will Arnett, Steven Seattle oder so heißt er, kriegt jede Folge einen neuen Trainee an seine Seite. Und der weiß aber nicht, was im Skript steht. Also der muss improvisieren und mitspielen. Und am Ende der Folge tatsächlich, nachdem man so mit Zeugen gesprochen hat und irgendwie mit einem mit CSI zusammengearbeitet hat, müssen sie sagen, wer von drei möglichen der Mörder ist.
Ah.
Und das funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Und das ist richtig, richtig, richtig toll.
Will Arnett ist aber auch ein super Typ.
Ja, und er spielt das auch so klasse. Und diese Improvisation von den Leuten, die nicht wissen, was als nächstes passiert ist, ist super. Und sie müssen ja auch miteinander die ganze Zeit improvisieren. Das ist sehr, sehr witzig. Läuft auf Netflix.
Das ist gut. Ich habe meinen Netflix-Account nämlich noch nicht terminiert.
Okay.
Nur mein Disney Plus-Account. Das gibt mir einen Grund mehr, das zu machen. Ich guck gerade, habe gerade angefangen mit Russian Doll Season 2. Und das ist super.
Wieder. Matroschka.
Ja. Warum heißt sie so im Deutschen? Die heißt ja nicht nur Matroschka, sondern Matrioschka.
Ja.
Nach dem R kommt noch ein J.
Weiß ich nicht.
Und im Original heißt sie Russian Doll. Und die Deutschen haben sich überlegt, sie übersetzen das zu Matrioschka. Was ist los? Deutsche Übersetzung, deutsche Untertitel von Filmen und Serien.
Merkwürdig. Es gibt einen Film von Woody Allen, der heißt im Original Annie Hall.
Annie Hall?
Annie Hall als Name.
Ja.
Und auf Deutsch heißt der, was sie schon immer über Sex wissen wollten, sich aber nie zu fragen getraut haben.
Ich frage mich, ob das von Woody Allen freigegeben wurde. Die haben einfach gesagt, das ist die Übersetzung, so heißt der Name auf Deutsch. Und ihn austricksen. Haben sie auch geschafft.
Haben sie offenbar geschafft.
Und irgendwann hat ihn irgendjemand angehauen deswegen. Und dann ist er so wütend geworden,
dass er angefangen hat, Frauen sexuell zu übergriffig zu
behandeln. Das ist der einzige Grund dafür gewesen. Ja. Was ist da eigentlich der Hintergrund? Das habe ich,
weiß ich nicht.
Hab ich auch nur gehört, da ist auch irgendwas.
Ja, weiß ich nicht. Da gibt es ja einige von, wo man weiß, dass sie irgendwie irgendwo mal Dreck am Stecken hatten oder haben. Zum Beispiel Elon Musk. Da weiß man ziemlich genau.
Ich habe noch was hier.
Ja, bitte.
Ich kann jetzt nicht über Elon Musk reden, da habe ich zu viel zu sagen.
Ihr habt schon so viel über Elon Musk.
Ja, ich weiß.
Ich, vor allen Dingen seine Physiognomie, die treibt mich so um.
Der ist sehr groß, ne?
Der sieht so, der hat so einen komischen Kopf. Der hat eine so besondere Schädelkonstruktion.
Sieht der nicht einfach ein bisschen aus wie Bulli Herbig?
Bulli Herbig sieht sehr viel netter aus.
Ja, das stimmt.
Menschlicher.
Ja.
Elon Musk sieht nämlich nicht sehr menschlich aus.
So wie Mark Zuckerberg.
Ja.
Der sieht auch nicht sehr menschlich aus.
Der sieht noch viel weniger menschlich aus, muss man sagen.
Und auch Steve Jobs sah es nicht
aber, so menschlich aus. Aber während Mark Zuckerberg noch mehr aussieht wie so aus so einer krassen Fabrik, so ein ganz cleaner Android, so Model X347A, so der menschlich ähnlichste bisher, hat Elon Musk mehr sowas von einem fiesen Terminator. Also irgendwie sowas, was so ein bisschen mehr Edge hat. Und dann die Frisur, die immer so... ich weiß nicht. Okay, also pass auf. Ich habe eine Handynotiz. Da geht es um meine Einstellung zur Gesellschaft als Kind. Und das habe ich jetzt deswegen ausgewählt, weil ja zufällig gerade wir einen Gast haben. Und zwar bin ich darüber gestoßen, weil ich ja nun hier auch wieder dort wohne, wo ich als Kind gewohnt habe. In einem Umfeld, das ich, würde ich sagen, eher besser gestellt ist. Ne?
Ja.
Und jetzt hat man so Klischees im Kopf von so Leuten, die im Tennisverein sind. Ich war als Kind im Tennisverein. Leute, die im Hockeyverein sind. Leute, die ein bisschen in der Vorstadt wohnen, die, wo es das ein bisschen mehr Geld zu Hause gibt, die in Einfamilienhäusern wohnen. Und die dann auch einen entsprechenden Habitus haben.
Mhm.
Und ich bin aber in meinem... Und die vielleicht auch herabschauen auf andere. Und jetzt ist das aber alles groß und bunt und die Leute sind ausgewogen. Es gibt überall solche und solche Menschen. Aber ich habe als junger Jugendlicher mich ganz doll abgegrenzt zu, in Anführungszeichen, Bonzen.
Ja.
Und ich kann mir im Nachhinein nicht ganz erklären, wo das herkommt. Diese Ablehnung und dieses, ich bin gar auf jeden Fall ganz anders als die Leute. Denn man verortet sich ja irgendwo, man fühlt sich ja irgendwo zugehörig. Und ich hatte eigentlich keine Grundlage, mich zum Plebs zugehörig zu fühlen. Oder zu den Leuten, die cool sind. Oder zu street-credibilen, geilen Breakdancern. Sondern ich war halt so ein lieber Junge aus der Vorstadt, der umgeben war von Leuten mit tendenziell zu viel Geld. Und trotzdem habe ich immer das Gefühl gehabt, auf jeden Fall bin ich keiner von den versnobten Juppie-Arschlöchern.
Und was ist jetzt die Frage dahinter?
Sowas genieße ich immer sehr bei diesem.
Wie das entstanden ist. Also, wieso ich in mir drin, denn man wird ja später davon konfrontiert, bin häufig damit konfrontiert worden, dass Leute gesagt haben, tendenziell bin ich eher sozusagen einer von den reichen Menschen, wohlhabenden Menschen, Snobby-Leuten. Und das hat bei mir immer so eine... Dissonanz ausgelöst.
Naja, aber ich glaube, der Denkfehler ist, also es behauptet ja keiner, dass diejenigen Leute, die aus wohlhabenderen Verhältnissen kommen, automatisch versnobte
Nein, das sage ich ja auch. Das stimmt. Aber trotzdem hätte ich gedacht, dass ich nicht so eine... Es geht nicht darum, dass ich nicht dazugehöre, sondern dass ich eine extreme Abgrenzung dagegen empfinde. Nein,
das sind ja auch unangenehme Leute. Aber eigentlich in deinem jugendlichen Leben, wenn ich an deinen... Du bist im selben Stadtteil groß geworden, in dem du jetzt wohnst, oder fast. Wieso Bonzen? Wann hast du mal Bonzen kennengelernt?
Oh, habe ich über die Schule
viel. Oder wollen wir erstmal das Wort Bonzen definieren? Das wäre vielleicht nicht schlecht. Ich bin ja als Jurist immer dafür, dass man erstmal die Basics
definiert. Man hat ja gute Assoziationen sofort dazu. Kleine, speichelleckende Kofferträger der Jungen Union. Jungs mit geraden Scheitel, die ganz brav sind und an Heiligabend so ganz stramm stehen, aber in Wahrheit irgendwie schon plotten, wie sie an das Familienerbe am Ende rankommen.
Ja, das sind richtig
gerne Bonzen. Die schleimigen, das ist doch ein klassischer Typ, die schleimigen, schmierigen.
Und wo hast du die kennengelernt? Wo waren die?
Ich komm rum.
Als Kind?
Als Jugendlicher? Als Jugendlicher.
Wann?
Nicht als Kind.
Waren die bei uns zu Hause?
Wahrscheinlich auch, ja. Ich war im Tennisverein.
Mensch, Tennis ist ein Breitensport, als du groß geworden bist. Das ist nach dem Bäckerboom gewesen.
Nein.
In deinem komischen kleinen mittleren Unterschiedsclub waren noch keine Bonzen.
Doch, na sicher.
Ich war auch im Tennisclub für 1,5 Jahre.
Ja. In welchem?
Ich weiß es ehrlich, ich glaube TCL.
Da war er auch. Ja. Bonze Tim. Du bist uns als Bonze immer aufgefallen.
Ja, da kann ich mir vorstellen.
Wie du daherkamst mit allem drum und dran, auch dein Habitus.
Ja,
das kommt ja noch dazu.
Ich finde es gut. Würdest du mir zustimmen, dass ich zu Recht,
wenn ich kein Breitensport frage?
Ich finde auf jeden Fall, dass es gut war, dass du gefragt hast, wie er es definiert, weil ich ein anderes Bild im Kopf hatte bei Bonze.
Ja, das musst du definieren. Du musst alles erst
Leute, die hinter, so, die in Häusern wohnen, die hinter Hecken wohnen, dass man die Häuser nicht sehen kann. In Blankenese, in Wandsbek. Leute, die einfach...
Bela B.
Der
wohnt in Wandsbek. Hinter genau so einer Hecke.
Ja, der ist berühmt, der darf das.
Okay.
Das ist doch...
Papi-Söhne. Jung Unionisten. Ihr kennt das doch.
Wenn ich das höre, in Podcast 33, 39, den denke ich, scheiße, war bis jetzt nicht dabei.
Jetzt bin
ich ja nicht mal dabei. Ja. Und darf das mal ein bisschen hinterfragen, was überhaupt Bonze ist.
Ja.
Und du machst das ja auch sehr schön hier mit Bela B, Hecken und sonst was. In was für einem schrecklichen,
ich hab doch einen
schrecklichen Klischee-Vorurteilskäfig lebst du
eigentlich? Habe ich gelebt.
Ganz oft.
Ja, aber ist oft das nicht so. Immer noch.
Das passiert ganz
oft. Nein, krassig. Ich habe bemerkt, dass das früher so war. Dass ich früher in einem Selbstverständnis groß geworden bin, dass mein Feindbild Bonzen sind. Was ich merkwürdig finde, weil ich kein krasser Punk aus sonst wo bin.
Ich darf ja nie mehr Namen nennen.
Und ich auch nicht von euch indoktriniert wurde.
Wieder, weil es ja doch sein könnte, dass die neuen Leute, die euch zuhören, das irgendwie wissen. Du erinnerst dich daran, das darf ich ja wohl sagen, dein Vater hat einmal im Monat Doppelkopf gespielt und alle 4 Monate waren die bei uns.
Ja.
War unter den anderen 3, Doppelkopf spielt man zu viert, wenn ich das mal eurer Gemeinde sagen darf, euren Leuten sagen darf, war unter den 3 ein Bonze.
Also, objektiv ja, aber habe ich damals nicht so wahrgenommen, weil das halt Menschen waren, die ich kannte, die ich mochte.
Also von denen musstest du nicht abgrenzen?
Nein.
Mit anderen Worten, wir stellen schon mal fest, nicht alle Bonzen sind Bonzen in deinem Verständnis.
Nein, natürlich nicht, aber es geht doch jetzt nicht einfach so darum, wo du dich in der Gesellschaft verordnest. Was bist du für ein Typ? Bist du sozusagen eher einer, der irgendwie sehr konform ist? Bist du jemand, der sehr progressiv ist? Bist du jemand, der sagt, alle Leute sind gut? Also so wie die Leute leben. Und wenn du irgendwo hier in der Straße, in der du wohnst, auf eine Gartenfeier gehst, dann wirst du Leute sehen, die Aussagen treffen, die sehr fragwürdig sind, nach dem Motto, sowas wollen wir hier nicht haben. Die über den Nachbarschaftszaun gucken und gucken, was nebenan los ist. Und die irgendwie ein Problem haben mit anderen Lebensentwürfen.
Können wir mal den Begriff Bonzen ersetzen durch snobistisches, dünkelhaftes Verhalten, ohne Bonze zu sein, bevor wir das nicht...
Bonze ist natürlich ein krasser Kampfbegriff aus der Raff wahrscheinlich, schätze ich mal.
Raff?
Die Raff haben doch bestimmt auf die Bonzen geschimpft, oder was?
Raff? Die Rote Armee-Fraktion?
Ja. Glaubst du nicht, dass Andreas Bader mal von Bonzen gesprochen
hat? Nein,
ich glaube schon.
Andreas Bader hat nie von Bonzen
gesprochen. Was hat der für einen Begriff benutzt?
Das sind irgendwelche anderen Leute gewesen, aber noch nicht von Bonzen
gesprochen. Was hat der benutzt? Was hat er für Kampfbegriffe benutzt?
Das führt jetzt hier weit.
Ich glaube, dass Andreas Bader despektierlich über Bonzen gesprochen
hat. Ich kann mir das auch
gut vorstellen. Andreas Bader war einfach zu doof, um überhaupt in irgendwelchen... ist ja auch egal.
Um Wörter zu benutzen.
Ja.
Tim, also, du bist dran. Das hat nicht gut funktioniert.
Nee, also ich möchte mich mal ganz kurz auf die Metaebene begeben.
Ja, erstmal, das ist immer gut.
Was man jetzt nicht sehen kann, ich sitze die ganze Zeit breit grinsend hier und höre mir das an. Mir gefällt das ausgezeichnet. Und ich habe aber gerade eine Erkenntnis gehabt, lieber Benni. Seit vielen, vielen Jahren sind wir sehr gut befreundet. Und ich liebe dich sehr doll, das weißt du. Aber ich habe festgestellt, und das hat sich gerade richtig doll bestätigt, ich habe eine irrsinnige Freude daran, dich zu dekonstruieren. Und ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Das
hast du schon mal gemacht, mit demselben Ausdruck.
Ich mache das oft.
Ja, aber du hast heute diesen Ausdruck schon häufiger benutzt. Gefällt mir sehr gut.
Ja, weil das ist, dass man gerne sieht, wenn Helden fallen.
Ist groß geworden.
Was der Boulevard auch gerne macht, erst Leute hochschreiben und sie dann gerne mal beim Stolpern sehen.
Ist er nicht bescheiden groß geworden?
Ist es lustig?
Erinnerst du die erste Folge mit mir, wo wir über den Ochsenfrosch gesprochen
ja,
haben? Und wo ich mich selbst als Ochsenfrosch geoutet habe?
Ja.
Ich bin eine ganz kleine Kaulquappe gegen den, der da links neben dir sitzt.
Also ich kann sagen, es gab, glaube ich, nicht.
Du hast eben gesagt, wenn der Helden fall.
Ja, aber das war ein überspitzter Witz.
Es gab vor nicht allzu langer Zeit eine Rückmeldung zu deiner Podcast-Folge von einem Hörer.
Der ihn jetzt erst gehört hat.
Der ihn kürzlich erst gehört hat und meinte, dass es beeindruckend ist, jemanden im Podcast zu haben, der noch selbst überzeugter ist als Benni selber.
Ja,
gemeint ist so. Warst du.
Also, ja.
Nicht ich.
Das freut mich.
Ich habe viele Eigenschaften, die mein Bruder hat, die mein Vater hat, aber immer so ein bisschen auf dem Volumeschalter ein bisschen runtergedreht.
Ja, ich glaube, so heißt es.
Gib mir mal bitte dein Feuerzeug.
Ich ziehe das zurück. Ich entschuldige mich in aller Öffentlichkeit. Ich entschuldige mich vor den 11 Hörern, dass ich...
So, was machen wir jetzt mit dem Rest der Folge?
Du machst mal ganz kurz einen Jingle, weil danach wurde verlangt. Mach einen Jingle.
Ich mach einen Jingle. Ach so.
Die machst du doch immer,
wenn du schreibst.
Nein, nein, nein.
Okay, pass auf. Tim, bitte rauch nicht, du schaffst das!
Ich habe nicht geraucht seit 64 Tagen und das macht eine gesamtgesparte Zigarettenanzahl von 893. Ich habe 893 Zigaretten nicht geraucht, seitdem ich
wie viel Euro?
Keine Zigaretten mehr rauche. Ach, Euro ist immer egal, ich habe nie Geld dafür ausgegeben. 125,11 €.
Ja.
Wir haben noch nichts gegessen.
Nee, wir müssen uns gleich was zu essen machen.
Alter. Ist jetzt aus?
Offen? Nee. Nein. Wie kommst du darauf?
Ja, weil. Das weiß ich ja mal nicht. Nein, ich höre immer nur China.
Ja, nee, China
finde ich auch geil.
China-Pause ist
ach, jetzt. Ach, der ist noch nicht. Nein, das war jetzt die Überlegung vor China, oder wie?
Nee, dieser
Ding kommt... Jetzt essen, oder
kommt
wie?
Nein, Essen kommt später. Benni musste es nur gerade noch mal feststellen.
Also jetzt kann ein neues Thema gebracht werden.
Wir können jetzt hast du sehr gut besprochen. Es war genauso, wie du es gesagt hast.
Ein neues Thema jetzt?
Ja, ich musste es noch mal sagen, weil es mir in den Kopf gekommen ist.
Ja. Darf ich ein
ich habe keine Impulskontrolle.
Darf ich ein neues...
ja, darfst. Ja, bitte. Mach ein neues
Ihr
Thema.
Ihr kennt Kurt Krömer.
Kurt ja. Krömer, ja.
Mit Kurt der seine Sendung Che Krömer.
Kurt Krömer hat sehr. Ein Buch geschrieben.
Ja, über ein seine Depression.
Ja.
Ich und meine Depression.
Ja. Sogar nee, der Titel ist noch viel, viel besser und noch viel knapper. Noch also besser. Nicht ich und meine Depression, sondern er ist einfach anders. Ich denke über mich nach und weiß nicht, wer ich bin oder in, irgendwie in die Richtung. Jedenfalls sehr schön. Und Kurt Krömer war gestern im konservativen, traditionellen, schwarz-weiß öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Das ist ja das, was ihr gar nicht mehr kennt.
Warum war ARD. Schwarz-weiß?
Ja, das, wir haben früher nur zwei Programme gehabt.
Ja, ja, das
ist
das.
Es ist nicht mehr schwarz-weiß. So,
und,
ja, okay.
Meine Frau hatte übrigens, Bennys Mutter hatte übrigens in ihrem Zimmer
dieselbe eine Person.
87-Jährige, die hat von morgens bis abends nur ZDF geguckt und hatte die Fernbedienung. Und sie ist durchgedreht.
Müssen die sich den Fernseher teilen?
Nein, aber
sie... Fährst durchgedreht.
Mama. Weil sie die Fernbedienung irgendwie nicht gekriegt hat und weil Mama nicht der Typ ist, der die 87-Jährige totschlägt, um die Fernbedienung zu kriegen.
Gott sei Dank.
Jedenfalls noch ein Fernseher im Zweierzimmer und nur ZDF. Und zwar egal was lief, nur ZDF. So, deswegen. Also traditionelles Fernsehen. Und in der ARD war Krömer gestern bei der Maischberger.
Ja. Was ist das eigentlich für ein Ding, dass man Menschen mit einem Artikel davor benutzt? Wann passiert das? Es gibt Leute, die machen das immer lokalkoloritmäßig. Es gibt aber Leute, die machen das nur bei bestimmten Menschen. Warum hast du jetzt bei der Maischberger gesagt und nicht bei Maischberger?
Weil ich sie nicht mache.
Gut, sehr gut.
Gute Erklärung, ja.
Despektierlich,
ja.
Abschätzig.
Ja, wahrscheinlich.
Bei der Maischberger.
Ich entschuldige mich dafür auch, aber ich mache sie nicht.
Ich habe mich das häufiger gefragt, ja. Wann Menschen das machen und warum. Ja,
ist genau so.
Stimmt. Ich glaube, ich mache das nie, außer beim Wendler, aber das ist einfach der Name.
Ja, das ist,
der Wendler ist ja eine Marke. Ist auch,
ja, das ist genau.
Also wahrscheinlich hast du mich da erwischt. Sprache ist sowieso sehr geheimnisvoll, aber es ist sehr gut. Also ich bin erschaudere. Wunderbar. Also wobei sie besser geworden ist. Die ist ein bisschen besser geworden, aber ich...
Wenn sie noch 5% besser wird, verzichtest du auf den Artikel.
Dann hat sie einen Eigennamen.
Ja, Maischberger.
Und Krömer ist seit 30 Jahren depressiv und hat zum ersten Mal in der Öffentlichkeit seine Familiengeschichte erzählt. Und hat auch über die Behandlung, über die Art der Depression, es gibt ja unglaublich verschiedene Arten von Depressionen. Und er war trotzdem noch der, den wir kennen, ohne ihn zu kennen. Und so sympathisch und so nett.
Ich glaube, das ist ein ganz toller Typ.
Und das war wirklich, wirklich gut. Und trotzdem habe ich am Ende mich gefragt, warum hat er das gemacht? Warum geht er
mit solchen? Vielleicht hat es ihm geholfen.
Dem ist schon laut seiner eigenen Aussage schon vorher geholfen worden. Der hat eine sehr gute Psychiatrie.
Vielleicht möchte er anderen helfen.
Ja, das hätte ich jetzt auch vermutet.
Ich glaube, das ist richtig. Ich glaube, dass tatsächlich, und das kennt sich ja viel von Promis, wenn sie sowas machen, dass sie anderen helfen wollen. Mhm. Und ich rede jetzt nicht von diesen brustkrebskranken
Das Influencer, Thema in der Öffentlichkeit halten, das Tabu
da gibt es ja auch ganz furchtbare Sachen. Aber das könnte natürlich sein.
Hat nicht gerade ein sehr, sehr junger britischer Fußballspieler sich geoutet? Das ist jetzt ein bisschen blöd, Outing mit Depression zu vergleichen. Das tut mir sehr leid. Das war meine Assoziation gerade, aber
ja, die Assoziation
von wegen Dinge in die Öffentlichkeit bringen.
Ja, und wahrscheinlich, weil es halt beides noch Dinge sind, die eben nicht ausreichend in der Öffentlichkeit sind, dass Leute sich immer noch sehr einsam fühlen, wenn sie vom einen oder anderen also sich
damit identifizieren. Danke, hast mich gerettet. Aber war doch so, oder?
Ich glaube nicht, dass es England?
Oder Australien?
Ja, ich glaub, habt ihr mitgekriegt, wo sich Krömer vor ziemlich langer Zeit schon oder ich glaube ein, zwei geoutet hat überhaupt? Mm-mm. Dass er überhaupt depressiv ist? In der Sendung mit Thorsten Sträter.
Ach doch, die habe ich gesehen.
Und Thorsten Sträter ist mein Freund.
Ja. Ist der gut?
Ja.
Ich habe ihn nur bei LOL gesehen und da fand ich ihn immer richtig schlecht.
Nein, Thorsten Sträter ist
was macht der denn? Weil der hat ja nämlich so ein bisschen aus seinem Stand-Up-Programm
gemacht. Man könnte ihn Stand-Up-Comedian nennen. Damit hat er, glaube ich, auch angefangen. Aber er ist einfach schlagfertig. Er ist gut. Er hat vielleicht auch gute Autoren. Das weiß man
bei so einem. Hast du mal ein Comedy-Programm gesehen von ihm?
Ja. Und er hat eine eigene gute Sendung und er ist immer sehr witzig mit den Leuten, obwohl er auch viel abgekaspert ist. Jedenfalls hat er bei Thorsten Sträter sich geoutet. Was sagt Thorsten Sträter? Er hat auch Depressionen.
Genau. Ja, war eine
starke Folge. Und das fand ich wirklich interessant. Und
war das Shea Krömer?
Ja, Shea Krömer.
Ich habe Shea Krömer gesehen mit Helge Schneider.
Ich auch, das habe ich immer nicht mehr ausgehalten.
Das war schwer, das war sehr schwer.
Das war mir zu doll.
Und ich habe die ganze Zeit mit Krömer mitgelitten. Aber irgendwie war es auch toll.
Ja, vor allem, wenn man weiß, wie diese Folgen sonst so ablaufen, dass er ja eigentlich immer derjenige ist, der das Heft des
Handels hat. Aber
dann kann man Helge Schneider nicht einladen.
Helge Schneider hat es auch auf eine Art und Weise gemacht, dass er es nicht für sich angenommen und lustig gemacht hat. Er hat es einfach torpediert. Er hat es einfach komplett unterlaufen und das war irgendwie auch besonders. Ja, gut, gute Kombo irgendwie.
Okay. Unterschied Kombo-Kombi. Das ist mir schon ganz oft aufgefallen, wenn ich unsere Folgen höre, dass du häufig Kombo sagst, wenn du Kombi sagen müsstest.
Ja, wegen des Englischen.
Hä?
Kombo. Aus dem Videospiel.
Ach so.
Itty bitty Kombo. Kombo Breaker.
Das bedeutet ja nochmal was anderes.
Ich dachte...
Ach ja, du hast recht. Aber daher kommt das Wort.
Kombi ist ein Auto und Kombo ist eine Band.
Nein, Kombi ist die Abkürzung für Kombination. Ne?
Kombi ist ein Auto.
Ja, Kombo ist ja auch Abkürzung für Kombination, aber halt von Menschen. Oh, dann passt es aber ja.
Wieso von Menschen?
Naja, eine Musikkombo.
Ja, das stimmt. Aber halt eben auch eine Abfolge von Moves oder Schlägen beim Boxen oder so.
Ja.
Eine Links-Rechts-Kombo.
Gibt es hier eigentlich noch ein Bier? Ja, das. Ja, kannst du mal dein Auge nie wieder nehmen?
Warte. Und du sagst, ich meine Kombination und sage Combo. Das ist eine gute Combo, das sage ich immer, wenn ich
Combo. Du sagst immer, sage. Immer Combo, ja.
Ist das falsch?
Weiß ich nicht, ich glaube, manchmal ist es falsch.
Weißt du, dass das ein schottisches Bier ist, das nochmal ein bisschen in Rumfässern gelegen hat?
Nee, das wusste ich jetzt noch nicht.
Gern ein geiles Bier.
Das aber ist so schön. Und aber wie heißt es, wenn wir jetzt noch die
Werbung... Dennis Hentgern.
Aber du hast jetzt zwei der drei Biere, die du mitgebracht hast, trinkst du jetzt, ne?
Ja,
ein, du hast drei Biere mitgebracht für drei Personen und trinkst zwei davon.
Ich habe noch zwei im Auto. Aber ich konnte die nicht alle tragen.
Du bist im Auto hier?
Scheiße.
Wieso, was gibt es denn da zu lachen?
Aber man muss fairerweise sagen...
Ich wohne hier um die Ecke und gehe zu Fuß.
Ich wollte heute gerade sagen, du wohnst wirklich in locker...
Er holt das Auto morgen ab. Er würde niemals alkoholisiert Auto fahren. Das möchten wir hier klarstellen. Don't drink and drive, people. Wir haben ja eine Responsibility bei unserer jungen Audience. Die Leute sprechen halb in Englisch und ich verstehe nicht, was sie meinen, aber sie hören uns trotzdem zu. Ich finde es gut.
Hat er schon mal irgendwann von meinem Freispruch im Alkoholprozess erzählt?
Nein.
Stopp. Das möchte ich hören. Ich habe eine Vermutung, wie diese Geschichte ablaufen wird. Ich möchte das gerne.
Willst du das wirklich hören?
Nein.
Warum nicht?
Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist eine lange Geschichte und es lohnt sich bestimmt nicht.
Weißt du, dass diese Familie wie auf einem elektrischen Stuhl mit solchen Haaren sitzt, wenn ich sage, ich habe eine Geschichte zu erzählen?
Ja.
Schon
ja.
seit 40 Jahren.
Ja.
Und ich weiß eigentlich nicht, warum.
Da haben wir ja erst
vor drüber gesprochen. Wir sind eine schnelle, wilde, laute Familie und wir haben alle viel zu sagen und hauen staccato-mäßig raus.
Wieder alles.
Und die Langsamkeit ist so schwer zu ertragen daran, weil alles andere geht schnell und dann müssen alle plötzlich in so eine Stasis gehen.
Langsamkeit in Verbindung mit Lautstärke ist eine
Qual. Mach mal eine neue Handynummer.
So, nee,
du bist dran, Tim.
Tim ist dran.
Sowas von.
Ich bin jetzt gar nicht mehr vorbereitet. Ich muss du mal bist eben dran, ganz kurz.
Ich freue mich immer, wenn Tim Sachen bringt, weil dann hat Tim mehr Redeanteil. Und dann ist das so, dass Tim mir eine Frage stellt.
Wisst ihr, was ich übrigens auch geil finde? Dass ihr tatsächlich, wenn Handy-Notizen, dass ihr denn tatsächlich eure Handys rausholt.
Ja, natürlich.
Ja, das kommt ja nicht von ungefähr.
Ja, ich dachte, ihr hättet hier so einen Zettel liegen und erzählt noch was von Handy-Notizen. Und
wir sind doch junge,
das ist ja ganz toll.
Hippe Männer, wir haben richtige, immer unser Smartphone dabei.
Ja, toll.
Authentisch sind wir.
Sind unterwegs und gucken uns. Ich habe tatsächlich, das passt richtig gut, hätte ich es eigentlich gar nicht erzählt, aber weil es so gut passt, mache ich das. Ich habe die Folge Shea Krömer gesehen, wo Sido zu Gast war.
Ja.
Kennst du Sido?
Flüchtig.
Okay. Ist auch relativ egal. Musst du nicht dafür kennen.
Flüchtig.
Rapper aus Berlin.
Ich kenne ihn.
Steht angeblich für super intelligentes Drogenopfer. Mhm. Die Abkürzung Sido. Hast du das gewusst?
Ja, das wusste ich.
Das hast du. Okay. Also, der war da und hat erzählt über die guten und schlechten Seiten des Ruhms. Und hat festgestellt, dass das für ihn eine richtige Qual ist, mittlerweile einfach mit der Bahn zu fahren. Weil einfach ständig Leute, ob die nun ansprechen oder nicht, er merkt, dass sie ihn erkennen und über ihn reden und dann versuchen heimlich irgendwie zu filmen und so.
Genau.
Und ich musste daran denken, wir haben eine sehr frühe Folge, die heißt Alles über gesehen werden.
Mhm. Ja.
Und da habe ich ja die These aufgestellt, Menschen möchten gesehen werden, um glücklich zu sein, darauf können sich alle einigen. Und ich glaube, man kann anhand dieses Beispiels, oder generell so was mit Berühmtheit einhergeht häufig, kann man sehen, dass es Grenzen gibt. Also dass das gesehen werden Grenzen hat, wenn das zu doll wird, dass es sich ins Gegenteil verkehrt.
Aber das ist ja nicht das, was du damals mit gesehen werden gemeint hast. Du willst ja nicht, dass die Leute erkannt werden, sondern dass sie gesehen werden als die Person, die sie sind. Und Sido als die öffentliche Figur, die er ist, ist ja nicht die Person, die er ist. Das heißt, das, was die Leute sich wünschen, ist nicht in dem Sinne Fame, das finden auch viele Leute cool, vielleicht als Kompensation fürs gesehen werden, I don't know, sondern wirklich verstanden, erkannt, also wirklich in die Seele und so.
Ja, ich habe meine eigene Definition vergessen.
Ja, da warst du damals schon dir einen Schritt voraus.
Ich war mir selber einen Schritt voraus, ja. Oder ich habe mich zurückentwickelt.
Ich habe jetzt noch was Schönes.
Ja, bitte.
Eine Redewendung aus dem Englischen, die mich wohlig umspült, wann immer ich sie höre.
Ja.
Nämlich die Redewendung I stand corrected.
Ja.
Kennst du die?
Kenne ich.
Das bedeutet...
Man hat mir nachvollziehbar gemacht, dass ich mich geirrt habe.
Genau. Und genau, ist plausibel gemacht. Und jetzt... das ist einfach irgendwie schön, finde ich, als Redewendung, dass man irgendwie sagen kann, okay, du hast mich überzeugt, ich habe eine Fehlaussage gemacht, das nehme ich an. So, das ist schon mal ja charakterlich gut. Ja. Aber das Schöne daran ist das Wort stand. Weil es eben bedeutet, dass ich immer noch stehe. Ich kann einen Fehler machen und ich bin aber deswegen nicht besiegt oder gedemütigt oder in den Staub geworfen worden, sondern ich stehe hier vor dir, so wie ich bin. Ich wurde korrigiert, aber es hat mich nicht umgeworfen. Das mag ich so gerne daran.
Witzig. Ich habe das immer interpretiert, dass das bedeuten soll, dass man jetzt fest auf dem Boden der Korrektur steht.
Aha. Also, es kann auch sein, dass das gar nicht sozusagen der Hintergrund ist. Glaube ich auch gar nicht, dass es unbedingt intendiert ist.
Ja.
Aber man kann es halt so reinlesen und das macht mich glücklich. I stand corrected. Gibt es nicht als Entsprechung im Deutschen?
Nee, gibt es ja ganz
oft. Man soll sagen, du hast mich überzeugt oder hast recht, aber das ist I. Es bezieht sich auch auf einen selber. Das ist irgendwie, ja. Irgendwie gut. I stand corrected. Es gibt einen Song von Vampire Weekend, der I stand corrected heißt und auch sehr schön ist. Kleiner Einspieltipp von mir.
Ich möchte kurz Sachen verbieten. Abschaffen. Mhm. Kategorie abschaffen, bitte.
Abschaffen, bitte, ja.
Und zwar sind es wieder zwei Phrasen.
Ja.
Phrase Nummer 1, wir sind hier nicht bei Wünsch dir was.
Ja, auf jeden Fall. Aber die kommen alle aus derselben Kategorie.
Ja, natürlich, natürlich.
Wir sind hier nicht bei Wünsch dir was.
Wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. Weg damit. Bringt kein Gespräch voran, ist nicht witzig, ist nicht unterhaltsam, ist Lebenszeitverschwendung für Sprechende und Zuhörende. Und dasselbe gilt auch für das Leben ist kein Ponyhof.
Ja, das ist mir sofort eingefallen, als du es gesagt hast.
Also das sehr sind, schön. Das möchte ich einfach runter von der Satzbaustelle.
Ja, Satzbaustelle?
Ja, Satzbaustelle, wo man die Plätze zusammen...
Von Satzbau?
Ja.
Oder von Baustelle?
Beides.
Kofferwort?
Ja.
Hübsch, Satzbaustelle.
Ich würde das gern für mich beanspruchen, habe ich aber aus den Känguru-Chroniken.
Ach, schade.
Aber das macht es ja nicht weniger.
Nee, aber...
Oder was?
Nee, stimmt, hast recht. Ich habe mal vor langer Zeit einen Artikel gelesen zum Thema Sprache. Da wurde das, finde ich, etwas hölzern und schwach mit Nervsprech beschrieben. Ja. Und da waren all diese ganzen Beispiele von solchen Phrasen. Zum Bleistift, Ceausescu, Okese.
Bis deine Antenne.
Und da gehört sowas natürlich auch. Wobei das, ich finde, das ist noch ein bisschen mehr, weil zum Bleistift und Okese ist einfach nur sehr stumpfer Spaß an Wortspielerei. Und ich mag ja Spaß an Wortspielerei, habe ich auch, aber wenn es sozusagen einfach nur reproduziert wird und gar kein eigenes, ich würfel mit Worten um mich, sondern ich... Haha, hab das mal gehört und das war so verrückt. Der sagt immer so verrückte Sachen. Dann übernimmt man das und dann wird's ganz, ganz unangenehm. Aber das, was du beschreibst, hat ja noch eine andere Ebene, nämlich diese Ebene der scheinbaren, aber offensichtlich nicht bestehenden Weisheit.
Ja, das ist wie, was ich vor einigen Folgen gesagt habe, Augen auf bei der Berufswahl.
Ja, genau.
Das ist genau das Ding, das füllt immer Lücken. Die wahrscheinlich, ja, weiß ich nicht,
wo
die
Leute. Es sind nicht Lücken, es ist ein Kommentar, der sagen soll, ich bin clever, ich habe einen smarten Spruch, den habe ich mal gehört.
Ja, aber die kommen doch immer an Stellen, wo man auch, ich sag mal, was inhaltlich Relevantes sagen könnte. Und wenn einem dann halt nichts einfällt, wenn jetzt jemand sich mir gegenüber äußert, dass der Job nervig ist oder hat irgendwie Pech gehabt oder so, dass man dann einfach sagt, das Leben ist halt kein Ponyhof, weil man nichts Kluges hat, was man sagt, was eigentlich zu der Situation passt, die einem gerade geschildert wird.
Ja, man glaubt,
oder man interessiert sich auch nicht
dafür. Ja, das kann auch... Nee, es ist noch was anderes. Du hast mir, glaube ich, mal von diesem Effekt erzählt, dass Leute bei Comedy-Programm oder so laut lachen.
Wenn sie es verstehen.
Wenn sie es verstehen oder wenn sie etwas wiedererkennen. Dass sozusagen so auch Comedy-Programme aufgebaut sind. Am Anfang kommt was, dann kommt es wieder und dann erkennt man es. Man zeigt damit... Und ich glaube, das ist so ähnlich, dass Leute meinen, Muster zu erkennen.
Ja.
Aha, den Fall kenne ich. Leute, die einen Job annehmen und hinterher unglücklich sind im Job. Da habe ich was. Hier ist der Spruch. Ich bin klug, denn ich habe das Muster erkannt. Und das ist das, also Leute, die vorgeben, klug zu sein, es aber genau dadurch offenbar nicht so richtig sind.
Ich muss extrem doll pinkeln.
Tina-Pause!
Richtig doll.
Aber es ist auch schon 1:08, läuft die Folge schon.
Ja. Aber wir können uns jetzt nicht aus der Folge verabschieden, während dein Papa gerade offensichtlich zum Auto gegangen ist, um neues Bier zu holen.
Ich glaube, der ist zum Telefonieren raus.
Oder so. Wir hören uns gleich nochmal zu dritt.
Hallo.
Oh, ich wusste nicht, dass du begrüßt. Okay, ich dachte, ich bin immer der Begrüßer. Begrüß.
Hallo.
Hallo. Hallo, wir sind wieder da, wir sind wieder zu dritt, wie eben angekündigt. Was ist, warum machst du das?
Mal gucken, wie dunkel es war, sonst muss ich gleich die Hühner reinbringen.
Noch schnell.
Oh, okay. Es ist eine chaotische Folge. Wie geht's dir?
Mir geht es sehr gut. Ich finde es irgendwie schön, dass du mich zum ersten Mal fragst.
Naja, nee, das ist das erste Mal heute.
Weil ich reingeplatzt bin.
Ja, das erste
Mal. Ja, ich bin nicht gefragt worden, wie es
mir geht. Stimmt, du warst nicht dabei
als Thema, wie es uns geht. Wenn man in die Mitte reinplatzt, wird man noch nicht mehr gefragt, ne?
Ich wurde übrigens heute auch noch nicht gefragt, wie es mir geht.
Tim, wie geht's dir?
Ist jetzt nicht so wichtig.
Ich erinnere an die Benno-Folge, da bist du, glaube ich, nach 105 Minuten gefragt worden, wie es dir geht.
Da hätte ich auch währenddessen irgendwie spazieren gehen können.
Ja,
hätte auch keinen Unterschied gemacht.
Mir geht es ausgezeichnet.
Du wolltest noch ein Thema anbringen.
Also ich wollte nur, weil ihr doch mal irgendwann gesagt habt, vielleicht auch häufiger, dass 70% von euren Hörern
weiblich
Frauen sind.
Ja, wenn nicht sogar mehr.
Und wenn ich dann noch eure Tanten dazu zähle, kommt man ja auf 98%.
Meine Tante und meine Tanten hören das alle nicht.
Ja, aber meine auch nicht. Ihr redet nur von euren Tanten. Also ich
nicht von unser, von den Tanten unserer Zuhörer.
Und weil so viele Frauen eure Zuhörerinnen sind, möchte ich noch einen Nachtrag zu der Maischberger liefern.
Ja.
Wo Benni ja sagte, warum sagst du...
Die Maischberger.
So. Und ich mache sie ja wirklich nicht, aber ich finde es nicht gut, wenn das so stehen bleibt, ohne es zu begründen.
Mhm.
Und deswegen möchte ich eine kleine Begründung nachliefern und es ein bisschen differenzieren. Wisst ihr, wie die Maischberger angefangen hat im deutschen Fernsehen? Kennt ihr Erich Böhme?
Mhm.
Erich Böhme, Chefredakteur im Spiegel. Und Erich Böhme kriegte, als die Privaten aufkamen, Anfang der 90er, Ende der 80er, aber ich glaube Anfang der 90er, bei Sat.1 eine Talksendung. Eine der ersten Privatsendungen, Talksendungen. Und die Maischberger, oder Maischberger, Sandra Maischberger, ich lasse das jetzt mit mir, die Sandra Maischberger wurde ihm beigeordnet.
Ja.
Und saß da. Und wenn ihr das heute sehen würdet, das müsst ihr mal googeln, wie sie damals aussah. Es war so schrecklich und so entsetzlich. Aber sie hat auch sicherlich ein bisschen dazu beigetragen. Also geschminkt und Frisur und sie sollte das weibliche Element bringen. Und sie war in der Sendung noch nicht mal ein Sidekick. Sie war einfach nur das Dummchen, das halbwegs gut aussah
oder
was sagen sollte.
Ich war einfach nur da.
Ich glaube, Staffage. Und es war schrecklich. Und es lag auch an Böhme. Und alles, was wir heute wissen, was wir damals auch schon wussten, aber worüber wir uns nicht aufgeregt hatten, über Sexismus und über in den Medienwelt und alles drum und dran, ich könnte mir vorstellen, dass die Maischberger auch viel durchgemacht hat.
Mit Sicherheit.
Ganz viel.
Ich dachte,
wirklich, was man jetzt so gut rechnen muss, sie hat dich durchgeboxt und kriegte dann bei NTV in diesem ganz kleinen Studio, wo nur zwei Personen reinkamen, eine eigene Talkshow von 30 Minuten, als NTV anfing. Und da hat sie sie alle gehabt in Berlin. Also es war inzwischen die Entscheidung gefallen, Berlin, Reichshauptstadt und so weiter und so fort. Und da hat sie dann praktisch sich durchgeboxt und hat mit ihrem Format diesen Bekanntheitsgrad und auch diese Qualität erreicht, dass sie in der Art, die diese Show kriegte. Insofern möchte ich ein bisschen Abbitte leisten. Was ich aber meine, weswegen ich sie immer noch nicht mache, ist, sie macht eine Talkshow, sie hat einen intellektuellen Anspruch und sie hat überhaupt keine Tiefe. Verglichen mit anderen. Also Anne Will ist wirklich um Klassen besser und ganz viele Redakteurinnen in der Zeit oder sonst wo sind mehr. Sie hat wirklich keine Tiefe und was sie sich bis heute nicht ganz abgewöhnt hat, ist dieses permanente Grinsen, egal wie schrecklich die Themen sind. Am Schluss muss sie immer lachen und am Schluss muss sie immer grinsen. Und wenn sie anfängt, ihre Bernsteinkette anzufassen und die Geschichte darüber zu erzählen, dann, aber ist ja auch egal. Aber das wollte ich nur nachtragen.
Keine
zu Sandra Maischberger. Für alle Frauen, die das Gefühl haben, dieser Ochsenfrost, dieser Arsch, der ist jetzt wieder gegen die Maischberger, einfach nur, weil sie eine gut aussehende Frau ist und sonst was. Ich weiß nichts über sie, ich kenne sie nicht persönlich, aber das sind alles nur Vermutungen gewesen. Aber ich wollte das nochmal loswerden.
Keine Empfehlung für Sandra Maischberger. Aber ich glaube nicht, dass man Menschen nicht kritisieren darf oder nicht mögen darf, weil sie es nicht immer leicht hatten.
Na, haben wir da nicht noch nicht drüber gesprochen? Oder mit wem habe ich darüber gesprochen? Ab wann das anfängt, in welchem Alter es anfängt, dass man nicht mehr sagt, das arme Kind.
Ja, das haben wir. Ja,
du bist verantwortlich.
Habe ich gefragt, habe ich gestellt, diese Frage.
Gute Frage.
Ja. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Handynotiz schon seit langer Zeit und sie ist sehr aktuell. Und ich möchte sehr gerne eure beiden Meinungen dazu hören. Die Handynotiz muss ich gar nicht nachgucken, sondern weiß ich auswendig. Heißt Robert Habeck, bester Mann. Und ich finde, dass seit Wochen bis Monaten, also schon ein bisschen auch vor dem Krieg, dem Angriffskrieg, hat sich das schon abgezeichnet, aber seitdem ist einfach Robert Habeck der beste Politiker in Bezug auf Kommunikation, den es in diesem Land gibt. Was sagt ihr zu dieser...
War das jetzt deine Meinung?
Das ist meine Meinung. Wird sich gegenseitig das Wort zugeschoben.
Also, wenn du sagst, bester Mann mit deiner Meinung, es gibt ja verschiedene Umfragen in seriösen Meinungsforschungsinstituten, die die beliebtesten Politiker und die kompetentesten Politiker nehmen. Das bekannte ist das Politbarometer.
Ja.
Da ist Robert Habeck seit einiger Zeit die Nummer 1.
Gefolgt von Annalena Baerbock.
So. Ich verfolge Robert Habeck seit 8 Jahren, seit 9 Jahren. Also schon eigentlich schon zu einer Zeit, wo er bei den Grünen noch keine ganz große Rolle spielte. Und das, was ihn auszeichnet und was ja wohl auch bei einer breiten Öffentlichkeit genauso gut ankommt, das ist die Alternative zu dem bisherigen Politiker, der nicht ehrlich ist, der, um das blöde Wort zu benutzen, nicht authentisch ist, der aus seinem Herzen keine Mördergrube macht. Das gab es bisher alles noch nicht, sondern er sagt wirklich Dinge, die den Wähler und die Wählerin und den Bürger und den Untertan und was man auch alles sagen will, für einen Moment innehalten lässt gegenüber den letzten 30, 40 Jahren. Und das ist sein ganz großer Vorteil. Und das ist keine Mache. Der ist wirklich so.
Der ist so, ne?
Der genau. ist wirklich so.
Ja.
Der hat 4 Kinder, der ist Schriftsteller.
Der hat eine
unheimlich nette Frau. Und ist plötzlich aus grüner Überzeugung in Schleswig-Holstein, der ist auch noch durch und durch Norddeutscher, das macht ihn mir persönlich natürlich extrem sympathisch, und wird reingeschmissen in diese Berliner Welt, in diese Koalitionsverhandlungen, die auch noch so einen merkwürdigen Anfang haben mit diesen ganzen Fotos da, wo sie da alle gezeigt werden, wo sich zuerst FDP und Grüne getroffen haben und sie zeigen die 4, wird da reingeschmissen und dann kommt dieser Krieg. Und zwar wirklich für alle völlig überraschend, mit allem drum und dran, mit der ganzen Vergangenheit. Und er muss nach Katar und er muss in Brunsbüttel-Cook und in Wilhelmshaven LNG machen. Er muss gegen seine Überzeugung, und er bringt das alles auch sehr gut. Und darum fand ich hatte das gestern zufällig reingesetzt, in der Anstalt, die ist so eine Kabarett-Sendung, die ganz gut ist, da hat der Uthoff, nee, nicht Uthoff, der andere, nie gespielt. Und hat das persifliert und hat ihn eigentlich vernichtet, so in dieser Art. Das finde ich wirklich unfair. Aber es ist okay, es ist Kabarett, das Satire, ist alles erlaubt. Und insofern teile ich deine Meinung und wähle seit 74 die Grünen als SPD-Mitglied und werde sie auch weiterhin wählen. Und ab und zu wähle ich auch mal wieder die SPD, aber ich werde weiterhin die Grünen bei bestimmten Wahlen wählen. Egal was kommt. Achso, das ist ja wieder für die Öffentlichkeit, schneid das bitte raus. Ich finde ihn.
Aber warum? Man kann doch einfach offen sagen, wie man wählt. Ich finde, da ist überhaupt nichts Verwerfliches dran.
Ich finde, wenn man seit über 50 Jahren in der SPD ist,
sollte man auch nur noch die SPD wählen?
Sollte man auch die SPD wählen.
Okay.
Aber ich finde, warum soll man sie nicht immer wählen? Warum soll man sie immer wählen? Man kann auch mal die Grünen wählen.
Man kann mal was anderes machen.
Genau.
Und du, Robert Habeck, bester Mann?
Weiß ich nicht. Ich bin ein bisschen verdutzt, muss ich sagen, und besorgt.
Oh Gott.
Darüber, dass, weil ich das Gefühl habe, es ist so ein Klischee geworden, zu sagen, die Politiker flüchten sich in Phrasen und sie sind nicht ehrlich und sie sind nicht menschlich. Wofür es übrigens einen Grund gibt, dass das so ist. Also es gibt einen Grund, warum, das kriege ich ja nun auch aus erster Hand mit, warum man in bestimmte Antworten gedrängt wird. Und wenn ich sehe, dass ich jetzt einfach nur jemanden hinstellen muss und etwas, was ich persönlich, weil ich, also ich muss dazu sagen, ich habe eigentlich eine sehr positive Grundhaltung zu Robert Habeck, auch von seiner Zeit in Schleswig-Holstein und was ich von ihm gelesen habe. Aber jetzt sehe ich ihn häufiger auftreten und sprechen und ich sehe, dass er gefeiert wird und in Beliebtheitsumfragen vorne liegt, dafür, dass er sich hinstellt und etwas macht, was Politiker untypisch ist, was offensichtlich als wohltuend empfunden wird, was ich aber einfach als ziemlich offensichtliche Plattitüden empfinde, auf eine, von einer anderen Art und Weise her. Nämlich, da wird einfach gesagt, wenn er sich hinstellt und sagt, wir wissen noch nicht so ganz, wie es ausgeht und wir müssen hier ein bisschen gucken und das ist ein Riesenproblem und wir haben da auch noch keine Antworten, aber wir arbeiten dran, dann habe ich das Gefühl, die Begeisterung dafür, dass die Leute sagen, endlich sagt mal jemand nicht, wir machen das alles, wir regeln das, ich kann das, hier geht's lang, da geht's lang, so, ist größer als das, worum es tatsächlich geht. Und das, worum es tatsächlich geht, da habe ich irgendwie nicht den Eindruck, dass das so ein wohltuender neuer Stil ist. Weshalb meine Wahrnehmung ein bisschen ist, da wird applaudiert für etwas, was ich schon auch positiv sehe. Also ich finde durchaus auch, Leute könnten transparenter, klarer, mehr das auch kommunizieren, was sie meinen und mehr ehrlich direkt sprechen. Aber das kann doch nicht ausreichen. Also und außerdem ist eine ganz persönliche Sache, dass ich immer manchmal ein bisschen das Gefühl habe, er ist entweder betrunken oder hatte gerade einen Schlaganfall, wenn er spricht. Und das ist so ein bisschen, also wenn er da so steht. Und das ist aber okay. Das mag auch ein bisschen zu seinem Charme beitragen, dass er halt so ein echter Mensch ist, so ein nahbarer Typ ist.
Also ich war gestern gerade im Krankenhaus bei jemandem, den wir beide gut kennen, der gerade einen Schlaganfall hinter sich hat. Insofern kann ich das nachvollziehen, was du sagst. Ich will dich damit nicht kritisieren, sondern...
Also dieses Suchen nach Worten, das wird natürlich, das kannst du positiv sagen, nach dem Motto, der macht keine vorbereiteten Statements, gibt er ab, sondern der sagt wirklich, was er denkt. Aber ich habe auch das Gefühl, du könntest es auch anders machen und trotzdem authentisch sein.
Ja, aber da kann er nicht raus, so ist er.
Nee, das stimmt. Aber deswegen wundert mich, dass es so gefeiert, beziehungsweise es wundert mich nicht, ich kann das verstehen. Es besorgt mich nur ein bisschen, dass sich die Diskussion darum dreht. Und ich habe gerade aus einem sehr internen Kreis, wo es um sozusagen gemachte Politik geht, gehört, so ja, da glänzt er gerade und er fährt dahin und er hat einen großen Auftritt in Davos, aber er hat halt irgendwie ein krasses Wohnungsbauprogramm, was er mega versemmelt, weil er sein Haus überhaupt nicht im Griff hat und sich darum nicht kümmert, weil er irgendwie, er war lange Minister in Schleswig-Holstein, hat eigentlich Erfahrung, aber dass es eine andere Perspektive gibt, die sagt, der Mann hat sozusagen seinen Laden nicht im Griff oder der kriegt die Sachen nicht geregelt und organisiert, aber er kann sich halt vor eine Kamera stellen und ein Statement abgeben, was Leute berührt, im Sinne eines neuen Politikstils, die jahrzehntelang, was du eben gesagt hast, gewohnt sind, dass Politikerinnen und Politiker so sprechen wie Apparate. Und dieses Missverhältnis macht mir ein, ich weiß nicht, ob es mir Sorgen macht, aber es stört mich ein bisschen.
Das, was du jetzt gerade noch hinten rangehängt hast, aus dieser internen Erfahrung, zwei Dinge dazu. Erstens, du hast ja gleich die Position genommen, die gestern im ZDF die Anstalt genommen hat. Also die Persiflage. Da gebe ich dir zu, das ist richtig, das ist etwas komisch.
Ich habe aber gesagt, das ist ein persönlicher Eindruck, das würde ich niemals offiziell ihm ankreiden, wie er redet aber oder wie seine Stimme
das ist. Das, aber was ich meine, im Gegensatz zu allen vorher, ich erlebe ja Politiker seit der Bundestagswahl 1965. Und da ist ja in allen Parteien Schreckliches. In allen. In den Gängen.
Wirklich in allen.
Wirklich in allen. Wirklich in allen. Und ich habe auch aufgrund dieser ewigen Zugehörigkeit zur SPD und mal zweimal den Finger hochgehalten, bis rauf ins Bundeskabinett, Politiker persönlich kennengelernt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es mir gehen würde, wenn ich in so eine Position geschleudert werde und wenn ich in dieser, man sprach immer früher vom Raumschiff Bonn und so weiter und so. Das entschuldigt aber nicht die gedrechselte Sprache von Seehofer, Söder, Scholz, Schröder, also Lindner und alles Mögliche. Und da ist der neue Habeck. Ein wirklich ein Antiklimax. Da ist er wirklich ein Antiklimax.
Das habe ich ja gesagt, das finde ich auch
gut. Und das ist erstmal richtig gut.
Aber das reicht nicht.
Das muss man so sagen. Nein, richtig. Aber dass er jetzt keine Zeit mehr hat, sich um sein Haus zu kümmern, weil er in Davos und weil er so und so ist, das ist natürlich auch
wieder ein bisschen. Also für mich ist es ein Bild davon, dass das, was Beliebtheitswerte angeht und wo Leute sagen, das ist ein toller Politiker, dass das so manipulierbar ist. Du kannst jemanden mit einer ganz anderen Agenda hinstellen, der wie ein freundlicher Teddybär wie Robert Habeck in die Kamera spricht und authentisch wirkt, wenn du ihn ich glaube nicht, dass Robert Habeck inszeniert ist. Nee. Aber es reicht aus, um Leute komplett von einer Partei und einer Linie zu überzeugen.
Aber
weil das, was dahinter steht, ist dann, was hat er denn tatsächlich gemacht?
In Schleswig-Holstein.
Und mit das Katar.
Glaube ich. Ich sage, in
Schleswig-Holstein. Dass er Bauchschmerzen hatte, mit Katar zu verhandeln.
Jetzt von früher. Ich sage, in Schleswig-Holstein hat er die Fähigkeit besessen, zuzuhören.
Ja, das zwar, wird ihm nachgesagt, das stimmt.
Wirklich. Und zwar den, und Schleswig-Holstein
ist ein schwieriges Pflaster. So ist.
Ein ganz schwieriges Pflaster. Und was er da gemacht hat mit Wattenmeer, was er mit Fischereipolitik gemacht hat, was er mit
Wrenschmeer gemacht hat. Ja, aber das sind zwei Dinge.
In einer Koalition mit CDU.
Aber das ist, keiner dieser ganzen Robert Habeck-Fans weiß das. Die weiß nichts darüber. Die haben dieses Video gesehen, wie er da stand und gesagt hat, ich hatte Bauchschmerzen mit Katar zu verhandeln, aber es ist wichtig. Und sagen, geil, das ist unser neuer Politiker. Und das finde ich problematisch.
Ja, das ist die Anstalt. Die haben das ganz genial gemacht. Die haben genau das gemacht. Es war einfach nur toll. Und da stimme ich dir auch zu. Aber trotzdem bin ich froh, dass er da ist, wo er ist. Und ich finde es einfach nur gut, dass wir ihn anstelle von Altmaier haben. Bis irgendwann...
Wobei ich übrigens Altmaier auf Twitter folge. Altmaier ist, er hat einen heftigen Twitter-Grind. Richtig gut. Wirklich, lohnt sich.
Bis ich irgendwann erfahre, im Spiegel oder in der Süddeutschen Zeitung oder in diesen anderen investigativen Foren oder wie auch immer man sie nennen will, dass er korrupt ist. Dass
ist er nicht, Scheiße, das glaube ich nicht. Nein.
Das ist er nicht.
Also, das kommt noch dazu, insofern, das möchte ich sagen. Ich glaube, unabhängig von all dem, dass das ein integrer, fähiger Mensch ist. Und ich bin froh, dass er Teil der Bundesregierung ist. In dem Sinne würde ich sagen, an bester Mann kommt er schon ran. Aber das, weshalb viele Leute glauben, dass er der beste Mann ist und warum er im Politbarometer ist, lässt mich eher glauben, okay, du brauchst einfach nur eine geile Werbeagentur und dann gewinnst du Wahlen.
Benni, was würdest du denn, Tim, was würdet ihr denn sagen, wenn wir mit einem gewissen Grundintellekt ausgestattet sind, dass wir, wenn unsere Biografien anders gelaufen wären und sonst was, wir da auch hätten hineingeschleudert werden können? Das geht ja relativ
zügig. Kann ja noch kommen, Tim.
Es geht ja relativ,
ist ja noch jung.
Es geht ja relativ zügig. Was würdet ihr denn sagen, wenn ihr da plötzlich seid und einfach nur feststellt, was ihr vorher schon wusstet, die Welt ist kompliziert und die Welt ist schlecht? Und wenn du dann mit so einem Anspruch und gerade als Grüner und so kommst und du bist denn da drin und stellst endgültig fest, dass die Welt schlecht ist, dann ist das nicht einfach.
Nee.
Und dann geht auch schon mal so ein Wohnungsbauprogramm über die Wuppe, einfach nur, weil du findest, die Welt ist zwar wirklich schlecht, aber vielleicht kriege ich sie noch ein kleines bisschen besser. Aber hinter über deine Schulter lacht bereits Satan und sagt, es wird nicht besser.
Aber das, was Robert Habeck ja sehr, sehr gut dabei macht, ist, dass er das auf Augenhöhe kommuniziert. Und ich finde, man sollte da eigentlich eher ein schlechtes Gefühl gegenüber der ganzen... Ach, das klingt jetzt wie so ein hässlicher Kampfbegriff, aber ich benutze ihn trotzdem. Die ganze Politikerkaste, über die sich ja...
Trump.
Ja, ich meine das natürlich überhaupt nicht so. Aber halt alles, so das gesellschaftliche Bild auf den Beruf der PolitikerInnen. Da gibt es ja ganz viel Ressentiments und irgendwie eine große Tendenz zur Nichtwählerschaft und so, eben weil man so denkt, das sind alles abgehobene Leute in ihren Elfenbeintürmen, die wollen nur ihren eigenen Profit oder immer nur ihr eigenes Wohl mehren. Und das, was da passiert, verstehen wir sowieso nicht, weil das ist viel zu kompliziert und ich suche mir jetzt irgendwelche einfachen Lösungen und werde nicht Wähler und Querdenker und AfD, was weiß ich. Das ist ein sehr extremes Beispiel. Es gibt natürlich auch ganz viele moderate Menschen, die einfach enttäuscht sind und so. Und ich finde, dass es sehr erschreckend ist, dass es ausreicht, Dinge so zu erklären, wie man sie eben auf Augenhöhe anderen Menschen versucht zu erklären, die komplex sind. Und das macht er. Und das scheint kein anderer Spitzenpolitiker, Spitzenpolitikerin aktuell so zu schaffen. Ich habe das Gefühl, dass Sarah Wagenknecht hatte eine Zeit, da konnte die das auch.
Aber die ist ja auch,
so die ist ja auch völlig wahnsinnig geworden. Nee, aber
das
geworden.
Ist ja, also das ist ja ein Problem, denn die Sachen sind ja nicht einfach.
Nee, genau.
Sie sind nicht einfach, sie sind komplex und sie sind so, dass die Menschen sie nicht verstehen.
Ja. Genau.
Und wenn Robert Habeck mich etwas lehrt, dann eher so, ich habe ja vorhin gesagt, es gibt Gründe dafür, dass Scholz so spricht, wie er spricht. Und ich habe das ja nun ein bisschen hautnah miterlebt und kenne die Mechanismen, die dazu führen, dass die Menschen nicht authentisch und aufrichtig sprechen. Aber wenn Robert Habeck mich etwas lehrt, dann, dass es vielleicht doch möglich ist.
Ja, genau.
Und deswegen würde ich jetzt sagen, die anderen Politikerinnen und Politiker sind nicht irgendwie korrupt oder doof oder falsch, sondern die machen vielleicht einen guten Job und sind engagiert. Aber, und da kommt auch noch was dazu, so sehr ich jetzt Robert Habeck eben ein bisschen lächerlich gemacht habe, ihr habt jetzt ja gesagt, was er für einen Background hat. Das kann auch nicht jeder.
Nee.
Und es gibt Politikerinnen und Politiker, die sind super fähig und geeignet, aber die kannst du nicht vor eine Kamera stellen und sagen, red mal los.
Ja.
Der Typ hat ein intellektuelles Niveau, das ist sehr hoch und es möchte ich aber auch nicht unbedingt als Maßstab an alle Menschen anlegen, denn wir haben eine repräsentative Demokratie, das sind Leute, die aus dem Volk kommen sollen.
Ja.
Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, wir müssten jetzt unsere Intellektuellen da in so eine Oligarchie reinsetzen und die bestimmen das. Deswegen, ich empfinde es als wohltuend und toll und positiv, aber ich würde jetzt nicht daraus schließen, die anderen sind alles Suppenkasper, die alle korrupt oder alle doof oder sonst was sind, sondern die sind vielleicht nicht in der Lage und benötigen, von wegen so neuer Politikstil, das wünschen wir. Ich würde jetzt das nicht anderen zum Vorwurf machen, solange sozusagen ich das Gefühl habe, ich kann denen vertrauen, dass die einen Wertekompass haben, dass die auf Vernunft basierend Entscheidungen treffen und dass sie das ordentlich machen. Und deswegen habe ich das eben gesagt, der Fokus auf die Präsentation der Person. Es gibt Leute, die sind eloquent, es gibt Leute, die können dich überzeugen, die kannst du vor der Kamera stellen. Und ich finde auch, das gehört auch zur Arbeitsbeschreibung
eines Politikers. Ich kann es ganz kurz zusammenfassen, was der Unterschied Robert Habeck gegenüber allen anderen ist. Ihr habt es immer sehr viel seine Intelligenz in den Vordergrund gestellt, die spielt eine Rolle und er ist ein kluger Mann, aber Christian Lindner ist auch ein kluger Mensch. Und der ist auch rhetorisch fit und kann Leute irgendwie erreichen.
Auch gute Reden,
aber was der...
Der ist rhetorisch übrigens fitter als Habeck.
Genau, weil der große Unterschied ist, und ich glaube, das ist sein unique selling point, er ist halt extrem empathisch bei all den Dingen, die er sagt, wie er Dinge beschreibt. Und das verbindet er, und das müsste dir eigentlich sehr zugutekommen, mein lieber Benni, mit einer ganz ausgeprägten, nüchternen Realpolitik.
Ja, das stimmt.
Und das...
Er kann Politik gut erklären.
Er kann es gut erklären und auch nachvollziehbar machen, warum so gehandelt wird, wie er handelt und warum er jetzt nach Katar muss, weil es einfach jetzt einfach eine Wahl zwischen zwei Übeln ist und man sich für das kleinere Übel im aktuellen Akutfall entscheiden muss und das sinnvoll ist und deswegen fühlen sich die Leute abgeholt und verstanden und sehen so eine große Diskrepanz in der Kommunikation zwischen Robert Habeck und allen anderen.
Ja.
Aber ich finde, er sollte trotzdem lernen, dass man auch für den Bruchteil einer Millionstel Sekunde nicht so eine Verbeugung macht, wo zufällig einer geklickt hat, wie bei der Begrüßung vom Herrn Emir von Katar. Dieses wirklich unglückliche Bild, wo er diesen ganz tiefen Diener macht.
Ja.
Wenn er überhaupt nie einen Diener gemacht hätte, hätte man dieses Bild nicht machen können. Aber das wird er noch lernen. Ist ja eine Petitesse. Eine andere Sache.
Das Ergebnis, zum Ende kommen.
Das Ergebnis der NRW-Wahl.
Ja.
Hängt zusammen, ich komme zu Habeck zurück, das hängt noch zu Merkel. Das Ergebnis der NRW-Wahl, so wie wir uns über die AfD gefreut haben und weiterhin immer freuen, 55% Wahlbeteiligung bei 13 Millionen Wahlberechtigten. Das, wo wir ja wieder leichtes Ansteigen hatten oder eine Stabilisierung. Und das hängt unter anderem damit zusammen, dass wir mehr in allen Parteien solche Politiker brauchen wie Habeck und auch wie übrigens die Baerbock. Ne?
Ja.
Die hast du jetzt noch gar nicht erwähnt, aber für deine fraulichen Zuschauerinnen und Zuschauer, obwohl das wahrscheinlich auch immer gar nicht stimmt, dass Frauen Frauen toll finden und umgekehrt. Aber die Baerbock, die ist Außenministerin.
Du sagst schon wieder die...
Nee.
Die Baerbock, du hast nicht der Habeck gesagt.
Ja, ich mache ja die.
Dann Baerbock. Ist es aber eine Misogynie.
Aber
strukturell.
Annalena Baerbock, was die. Das ist doch nicht.
Ich war
doch nicht
von Anfang an Fan von.
Alleine schon ihre gesamte Erscheinung,
ja.
Bewegung, Rede,
Fotos.
Klamotten, Fotos. Und
bei allem bin ich mit ihr, nur nicht bei der Rede. Ich habe diese berühmte UN-Rede gehört, für die sie so gefeiert wurde. Ich fand die so.
Die
war gut geschrieben und schlecht performt. Aber ist egal. Wir kommen hier, das ist auch gar nicht interessant. Darüber müssen wir jetzt wirklich nicht weiterreden. Wir müssen zum Ende kommen. Die Fans warten da draußen. Das war die kurioseste Folge. Wir sind, also, Was für eine... Ja, okay. Weiß ich nicht, gar nicht. Müssen die Geschichtsbücher drüber urteilen.
Oder eure Fans.
Ja, ich bin jetzt auch zu nah dran, um das gut einordnen zu können. Aber jetzt warst du unverhofft frühzeitig wieder dabei.
Ich bring schon mal die Hühner rein. Du verabschiedest die Leute.
Ich verabschiede dich.
Tschüss. Mal, wenn ich, das war mir eine Freude.
Sehen wir uns wieder zu Folge 94.
Wir sind ja immer noch...
Wir sind noch
am Start. Wo wir jetzt die Hühner reinbringen. Ne?
Ja.
Sag ihm nicht, dass ich jetzt in jede Folge reinplatze. Ich weiß ja, wo du wohnst, ne?
Ja.
Nicht? Und wenn Corona wiederkommt und ihr macht wieder...
Dann machen wir wieder online, dann online, scheidest du dich dazu.
Rein. Ja. Kann ich inzwischen, ne?
Ja,
aber sag ihm das bitte nicht.
Ist gut.
Ne? Ist okay.
Aber unsere ZuhörerInnen wissen jetzt schon Bescheid, Tim, dass du jetzt in jeder Folge... Wir werden jetzt ein Dreier-Podcast.
Tim, ich danke dir, ich danke Benny, dass ihr mich hier reingelassen
habt. Ja,
das war ein reiner Zufall.
Das war ein reiner Zufall, aber dadurch war es irgendwie ganz wunderbar.
Ich möchte nochmal ausdrücklich sagen, empfehlt euren Tanten die weiteren Folgen und sagt euren Tanten, sie sollen auch dranbleiben. Sie sollen nicht so wie der eine Typ das irgendwann 3 Jahre später hören und dann irgendwas sagen, sondern... Folge für Folge.
Ja, aber wenn man uns später entdeckt, bin ich trotzdem sehr dankbar, wenn man einfach von Anfang bis Ende durchhört.
Dann ich bin jetzt bei Folge 56.
Ja, hast du noch ein bisschen was vor dir. Also wir laden dich allerspätestens offiziell wieder ein zu Folge 186.
Keine Versprechung.
Nein, 106.
Nee, 186, weil wir sind jetzt 93, jetzt warst du ja wieder dabei und doppelte Folge.
Das zählt doch nicht.
Warum nicht?
Die Folge zählt nicht.
Doch. Ich sag mal, du hast unseren Plan vom Grund auf torpediert.
Wenn ich stöhnt und sagt, doch, nie wieder. Nie wieder.
Das ist immer sehr anstrengend.
Du hast dich bereits verabschiedet.
Weißt du, warum das anstrengend ist?
Was denn?
Weil ich mich in den Folgen selber nicht so mag.
Du warst gut
warum
heute.
Warum bist du jetzt so außer Atem?
Ich bin so schnell gelaufen zum Hühnerstall und zurück.
Gegenseitig lobt ihr euch doch auch immer und sagt, das war die geilste Folge von allen und so.
Aber in den Gästefolgen mag ich mich nicht so gerne.
Ja, dann denk mal drüber
nach. Da bin ich zu drüber, das ist nicht gut.
Das ist einfach, weil ich da mit zwei von dir in einem Raum bin. Oh. Das ist das Problem. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind in einer Woche wieder da mit Folge 94. Es war was ganz Besonderes. Was war das für ein Geräusch?
Gitarre.
Okay.
Game pumped.
Wir hören uns wieder. Gehabt euch wohl.